Ich merke einfach rückblickend,
ja.
Also Inspiration ist halt etwas recht komisches, also etwas Flüchtiges. Oder? Man, es ja. gibt einfach so Momente im Alltag. Und wenn ja. ich zurückschaue auf meine Songs, sind es einfach sehr oft Momente gewesen, während ich am Horrorfilm schauen war. Und es ist meine grosse Leidenschaft,
ja.
neben der Musik eigentlich. Also es ist eigentlich mein einziges Hobby, das ich habe. Neben
das der einzige Musik Hobby.
Mhm. Ist Horrorfilm schauen. Mhm. Ich mache nichts anderes, außer aufstehen, Musik machen. Horrorfilm, Musik und wieder schlafen, zwischendurch etwas essen.
Hey Aaron, cool, dass du da bist. Freut mich sehr.
Danke vielmals, dass ich da sein darf.
Du bist ja echt ein Durchstarter, kann man sagen. Also das, was ich jetzt mit dem Durchstarter nenne, also vor allem, was jetzt im letzten Jahr passiert ist. Wie hast du das letzte Jahr so erlebt?
Also am Anfang des Jahres hätte ich nicht gedacht, dass es ein Durchstarter-Jahr wird. Ich habe mich selbstständig gemacht als Musiker, gerade am Anfang, irgendwie so im Februar, mein Studium abgebrochen und alles.
Ja.
Und dann nachher, ein paar Monate später, hat es gewirkt, als wäre es ein riesen Fehler gewesen oder so.
Also wir reden vom Februar ja letztes Jahr.
Ja, genau.
Ah ja, also und einfach, was im Laufe von dem Jahr jetzt passiert ist, oder?
Genau, also es ist so, eben, ich meine, angefangen hat es so ein bisschen holprig durch das, weil dann der Lockdown gekommen ist und, und ich das Gefühl hatte, oh nein.
Sehr ungünstige Zeit, um sich selbstständig zu machen.
Absolut,
eigentlich. Das Jahr 2020, ja.
Extrem, ja. Mhm. Also wirklich der schlechteste Zeitpunkt.
Und vor allem noch, wenn man als Musiker ja, auf,
ja genau.
eigentlich will vor den Leuten stehen.
Genau, genau. Und das ist einfach wirklich nicht mehr gegangen. Ich habe aber während der Lockerungen gleich recht viel Auftritt gehabt. Und ich habe so ein bisschen, wenn mir das Geld ausgegangen ist, habe ich einfach mir überlegt, wie kann ich Geld verdienen mit Musik, ohne dass ich mir irgendeinen Krawattenjob suchen muss oder so. Ich habe dann, wir haben dann ein paar Wege gefunden, um so ein bisschen über die Runden zu kommen. Und ja, jetzt sieht es eigentlich recht gut aus. Jetzt hat sich das gelohnt. Ich bin froh, ich bin Musiker geblieben, hauptberuflich, oder? Also ich habe nicht mehr so aufgeben. Und jetzt hat es sich gelohnt, weil jetzt Anfang 2021 ist Nachricht gekommen.
Du drückst dich sehr bescheiden aus. Du hast nämlich etwas Gewaltiges geschafft.
Ja, genau. Es ist eigentlich schon noch gewaltig.
Mike Music Award.
Ja, das stimmt.
Und du hast dich durchgesetzt gegen über 370 Leute, die da mitgemacht haben.
Ja, genau. Also vielleicht weiss, haben über 370 Leute mitgemacht. Und dann bin ich zuerst unter die Finalisten gekommen. Das waren vier Finalisten, die von einer Jury ausgewählt worden sind. Ich habe den Anruf bekommen, ich war mein Velo am Flicken und ich habe so ein bisschen, wenn ich mich bei so etwas bewerbe,
ja.
dann probiere ich es nachher so ein bisschen auf die Seite zu schieben und nicht mehr dran zu denken, weil sonst ist man
nicht zu viele Erwartungen
genau, genau, weil sonst ist man mit dem Kopf die ganze Zeit nur, ja. ist man nur auf den Anruf und warten. Aber ich habe so weit auf die Seite geschoben und es ist so nichts passiert in dieser Zeit zwischen der Anmeldung und dem Anruf, dass ich es eigentlich wirklich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Es ist ein paar Monate vorher, als ich mich angemeldet habe. Ich habe ganz viele andere Projekte und so weiter. Ich war gerade so ein Lämpli am Flicken. Mann, ich habe echt nicht damit gerechnet. Als der Anruf kam, ist mir leicht irgendwie.
Okay.
Es ist ein bisschen anders geworden. Und ja, dann ist so eine intensive Voting-Phase gekommen. Zwei Wochen lang eben müssen Werbung machen für sich. Haben
alle auch ein bisschen mitgeholfen, ja.
Genau, richtig. Und für das bin ich natürlich mega dankbar.
Wir sind natürlich mega stolz gewesen, weil ja. es geht ja irgendwie. Also, wir kennen uns jetzt, glaube ich, ziemlich genau 6 Jahre.
Mhm.
2015 hast du bei uns bei Balcony TV
ja.
als einer der ersten Acts
ja, genau.
mit den Lautsprechers.
Ja, genau.
Das interessiert mich dann nachher noch, wo es der Lautsprecher geworden ist. Aber halt mit den Lautsprechern bist du gekommen in eine Band. Eure Band. Und das ist dann gerade auch so quasi für uns, haben wir angefangen zu kommunizieren und haben dann gerade das Bild von den Lautsprechern vor allem Act dann nachher auch.
Ja, genau.
Das war es, Blick am Abend, glaube ich.
Ja, genau. Ich bin nicht sicher, entweder 20 Minuten oder Blick am Abend. Eine von den Zeitungen, wo man am Bahnhof überkommt.
Wo viel gelesen werden und so.
Ja. Im Zug war es gerade mit der richtigen Seite offen, wo ich angesessen bin. Ich habe unser Bild gesehen, das war echt cool gewesen.
Aber eben, das ist jetzt schon wieder in der Rückblende.
Ja, genau.
Du hast ja, eben, jetzt, dann ist der auch, du bist beim Veloflieger gewesen, dann ist der auch aufgekommen.
Oh ja. Und dann haben sie mir gesagt, ich sage unter den Finalisten. Mhm. normalerweise gibt es eben noch das Halbfinale und so weiter. Und dann wird man so langsam, tut es einem so ein bisschen langsam aufspülen. Aber das Mal war es halt wirklich so gewesen. Direkt im Finale,
wow.
Alles auf einmal.
Also von 370 einfach haben es vier
ausgewählt. Einer von vier, ja, genau.
Wer hat eigentlich die Auswahl getroffen?
Eine Jury aus drei Leuten. Der Chefin von Sony, Ex-Chef von Gadget, der
ja.
jetzt auch mich so ein bisschen betreut, Reto Lazzarotto. Ja. Mhm. Und Raoul Hüppi von Virgin,
ja.
wo dann auch so Interviews und so geführt hat mit mir für Virgin Radio, wo sie dann so Ausschnitte alle Sender geschickt haben. Und
so also es war nicht einfach so das Voting von irgendeinem, wo irgendwelche Influencer oder viele Follower haben und weiss ich was.
Nein, so. Es sind vor allem eben
Fachleute
aus der Musikindustrie gewesen. Aber ja. nachher ist natürlich dann der Social Media Aspekt.
Also die Hürde hast du noch müssen dann noch nehmen,
oder? Genau, um dann wirklich vom Finale aus auch den Sieg holen, hat man müssen sich in einem öffentlichen Voting stellen, ja. wo man einfach müssen Stimmen sammeln aus dem Umfeld. Jeden Tag haben wir abstimmen. Mhm. Ich habe natürlich allen geschrieben, euch natürlich noch viel mehr als anderen, weil bei euch habe ich gedacht, ja, komm, mit denen haben eine Chance, dass für mich votet.
Ja,
und ihr habt mich dort auch tatkräftig unterstützt. Ja, allgemein für die, die zuhören, natürlich, die für mich gewotet haben.
Also ich glaube, du hast nicht nur uns da, unsere bescheidene Balcony-TV, jetzt Discover-TV-Community, die für dich votet oder für dich gewotet hat oder dich toll findet. Ich glaube, das werden ja immer mehr Leute.
Ja, es sind eben im letzten Jahr schon immer mehr geworden. Das ist etwas, was gut gelaufen ist im letzten Jahr. Ich habe mein Publikum gleich immer erweitern.
Also was man ja auch nicht vergessen darf, ist, du hast letztes Jahr wirklich sehr kreativ umgegangen mit der Situation.
Ja.
Wir haben dann das ganze Festival aufgezogen und das im Jahr 2020 ein Streaming-Festival.
Ja,
ich
bin auch
da gewesen, ist lässig. Also darf man fast gar nicht sagen, ich bin an einem Festival 2020.
Ja, richtig, aber du bist natürlich...
Als Funktionär, als Zelt auf und abbauen, wenn es dann plötzlich kommt, schütten.
Und genau, so. Und so ist es auch gewesen. Es ist plötzlich auch regnen. Das Open Air war ja unter freiem Himmel, plötzlich ist es gekommen, regnen. Mhm. Und du hast dort ein Zelt gehabt, das du innerhalb von ein paar Minuten hast können aufstellen oder? Mhm. Und hast es aufgemacht und wir haben es nachher über die Bühne gedreht, alle zusammen. Und ich glaube, die Missiles waren am Spielen, wo es angefangen hat zu regnen.
Ja.
Und ich glaube, sie haben so das Gefühl gehabt, der Auftritt sei jetzt vorbei. Oder? Sie sind da gestanden und gesagt, oh, jetzt fängt es an zu regnen, irgendetwas tut sich. Ich bin nicht sicher. Sie sind irgendwie, haben es wirklich so gewirkt, als würden sie jetzt abbrechen und wir sind natürlich vorbereitet.
Als Einzelmännlich und haben
das genau. Zelt rasch angestellt. Dank dir, du hast das Zelt
gebracht. Also, muss man ganz sicher erwähnen, der sitzt jetzt da am Schnittpult, das ist der Moritz Schmid.
Ja, richtig.
Möller, der hat da auch sehr an dem, also ich glaube, ihr zwei sind so die treibenden Kräfte an dem Festival,
genau,
oder?
Genau, ich habe ihm irgendwann mal geschrieben, ich habe mein erstes Open Air gespielt, das eben Sommer, das Open Air in Schaffhausen, Stars in Town.
Ja.
Und es ist jetzt abgesagt worden. Sie,
ja, genau.
Ja. Ich hatte dort einen Slot gehabt, es ist abgesagt worden. Ich dachte, verdammt, und bin so ein bisschen deprimiert gewesen. Und dann habe ich am Moritz geschrieben und gesagt, hey, eigentlich sollten wir so ein Livestream-Festival machen, so, wo die Leute können vom Balkon ausschauen, den Grill anschmeißen und ein Bierchen zischen und so tun, als wäre es an einem echten Festival. Mhm. Oder? Und der Moritz ist halt einfach so ein Typ, wenn du ihm so eine Nachricht schickst,
ja.
Dann, wenn er die Idee cool findet, sagt er auch so, ja, komm, ich bin dabei. Ja, und er denkt noch nicht...
Das weiss ich ja auch, von Balkon-TV
eben, gell? Also. Und das ist etwas, wo es gibt einfach sehr wenig Leute, die so sind. Vor allem in der Schweiz. Die meisten finden dann so, ja gut, aber da musst du natürlich sehen. Ich meine, das ist dann ein Sonderfangen. Und
es gibt immer tausend Gründe, um etwas
zu machen. Oder genau.
Es könnte schief gehen.
Ja. Vor allem bei so etwas. Vor allem bei dem Zeug, wo halt wirklich den Leuten nachher auch bleibt. Wo man wirklich etwas erschafft, wo genial ist. Gibt es immer Hürden, oder? Weil sonst würden sie alle machen, oder?
Ja.
Und er ist einfach so der Typ, der finde ich, ich bin dabei und um die Hürden kommen wir mal später. Und es hat eine Hürde gegeben, aber wir haben alle können nehmen.
Ja, und mit Bravour, also es ist auch sehr gut aufgenommen worden von den Medien.
Ja, und das ist komplett. Ich meine, eben am Anfang haben wir so gedacht, vielleicht mische ich das Zeug, ein paar Singer-Songwriter, ein bisschen Gitarre gegen Stimme, ein bisschen
Ich glaube, am Schluss haben wir wirklich ja, müssen Selektion treffen. Ich glaube, haben sich sehr viele Leute
beworben. Absolut, ja, ja, absolut. Vor allem eben, weil wir haben dann den Nicolada ins Boot geholt, der den Sound gemacht hat, auch ein Koryphäe in der Schweiz. Oder neben Moritz Schmid, übrigens die, die den Moritz Schmid nicht kennen. Er ist ein Schweizer Videoproduzent und er hat sich vor allem im Lockdown auch so ein bisschen einen grossen Namen gemacht mit eben Livestream.
Etwas, was der Moritz noch nicht weiss. Er wird auch in dem nächsten Erfolg von dem Podcast sein.
Ah, wirklich?
Also wenn er will, ja.
Nein, ich freue mich.
Ganz, ganz bestimmt. Ja, ich finde es eben wichtig. Die Idee von dem Podcast ist ja, dass wir da wirklich breite Mischung haben, einfach von Machen, von Leuten, die kreativ etwas machen. Mhm. Das können einerseits Newcomer sein, das können andererseits arrivierte Stars sein, die seit 50 Jahren im Business sind. Das können auch Leute sein, wo man so nicht auf der Bühne sieht, sondern mehr Backstage, einfach Leute, die wo nicht nur die, die man ja eh schon immer im Rampenlicht sieht, sondern die, die auch kreativ etwas machen. Und ich glaube, du bist auch ein bisschen beides. Also, was mich vor allem auffällt, ist, wir haben ja jetzt schon über 200 Acts oder so gehabt in unserem Discover-TV, früher Balkon-TV Serie. Und da gibt es eigentlich grundsätzlich zwei verschiedene Sorten von Leuten. Es gibt einige, die einfach finden, ich bin gut, entdecken mich bitte. Mhm. Und andere, die sind auch gut, aber die machen auch etwas dafür, dass sie entdeckt werden. Also nicht alle Juwelen werden von allein gefunden, sondern sehr viele sind noch versteckt. Und dann gewisse machen aber auch etwas. Und du bist eigentlich mir aufgefallen, schon bei den Lautsprechers. Und ich habe das Gefühl, well, ihr habt, also ihr seid irgendwie nicht zuletzt jemand von den Ersten gewesen, die dann da gerade dabei gewesen sind. Und ich habe das Gefühl gehabt, ihr wollt wirklich, oder?
Ja, richtig, ja.
Aber was ist denn nachher, du hast ja dann deine Solo-Karriere gestartet, sozusagen, oder gibt es die Lautsprechers als Band immer noch?
Nein, also ich meine, es gibt Leute immer noch,
ja.
Aber die Band an sich gibt es nicht mehr. Als ich meine Solo-Karriere, kurz nachdem ich sie eigentlich, nachdem ich angefangen habe, Solo auftreten, habe ich gemerkt, dass das ist, was ich eigentlich will, 100% machen und meine ganze Zeit, die ich neben dem Studium habe, das Studium, das ich nachher später auch abgebrochen habe, wollte ich eigentlich mit dieser Solo-Karriere verbringen. Oder? Weil ich gemerkt habe, das ist das, was eigentlich das, was mein Berufsziel Musiker das, eigentlich am
meisten das ist ja so sehr mutig, also gerade so für Schweizer Verhältnisse sehr mutig.
Ja.
Was hast du studiert?
Ich habe Informatik studiert an der ETH Zürich.
Ja. Und dann hast du es abgebrochen. Kommen dann nicht, weiß ich was, ältere und gut meinende Kollegen, die sagen, hey, geht es eigentlich noch, willst du wirklich so da in die brotlose Kunst wechseln?
Ja, also hat schon, meine Eltern haben mich unterstützt, aber es hat schon viele Leute gegeben, die gefunden haben, ja, bist du sicher, willst du das nicht einfach so ein bisschen nebenbei machen und dann schauen, was passiert. Aber das ist halt so ein bisschen der Punkt. Mhm. Und wir haben es ja auch vorher angesprochen, eben die, die so ein bisschen talentiert sind, aber nicht viel machen, um sich nicht gross ins Rampenlicht drängen, sondern so ein bisschen warten darauf, dass sie entdeckt werden. Und die eben etwas dafür machen. Und ich habe einfach gemerkt, im Musikbusiness, und das habe ich früher noch völlig anders wahrgenommen, du hast ja so die verschiedenen Musiker und der eine ist eher so ein bisschen der Hippie und die andere ist eher so ein bisschen die gemütlich und das ist, die wirkt so ein bisschen ehrgeiziger und der wirkt noch so ein bisschen wie der Kiffer. Aber wenn dann die Musiker wirklich anschaust, die Erfolg haben, die haben einfach alle gemeinsam, dass sie wirklich alle sehr ehrgeizig sind und sehr viel machen für den Erfolg und sehr viel gemacht haben. Es gibt sehr wenige Leute, die so ein bisschen per Zufall entdeckt werden, vor allem heutzutage. Weil es heutzutage einfach immer wichtiger ist, dass du so ein bisschen, dass du eigentlich deine Karriere selber aufbaust. Du wirst nicht mehr gross an Konzerte entdeckt oder so, sondern irgendwann, wenn du genug Follower hast und genug im Rampenlicht gestanden bist oder Wettbewerb gewonnen hast und so weiter, kommt die Musikindustrie langsam auf dich zu und findet, du hast etwas erschaffen, wir könnten dir nochmal einen Push geben, oder?
Ja, und ich glaube auch, man braucht ja, glaube ich, sehr viel Unterstützung von verschiedensten Leuten in der Branche, um sich da überhaupt durchsetzen zu können. Erstmal muss man sich nicht vormachen, es gibt auch viele andere Leute, die Talent haben, das ist dann ein bisschen immer Geschmackssache, ob man ankommt und weiss ich was. Aber ich glaube auch so Manager und Leute, die einem dann unterstützen, Plattenfirmen, Medien und weiss ich was, die schauen ja auch darauf, ob jemand selber wirklich will. Oder ob sie sagen, das ist mein Hobby, das mache ich nebenbei. Und
genau, ja.
Easy sie, to get girls, wenn einem Rockstar so.
Ja, genau.
Aber wir haben ja jetzt, wenn wir dann einmal jetzt Künstler aussuchen für Discover TV, schauen wir eigentlich, also ich habe dann lieber Leute, die wir nicht müssen bitte, bitte machen, dass sie zu uns kommen, sondern wir schauen da ein bisschen drauf, ob die wirklich wollen. Und wir kommen viele Anfragen über und manchmal bin ich vielleicht nicht gerade so überzeugt, dass jemand gut jetzt ist oder hebt sich nicht aus der Masse. Aber wenn der dann immer wieder schreibt und sagt, was ist jetzt und wir haben doch vor 2 Monaten und wieso und warum kann ich jetzt endlich kommen, dann sage ich, ja gut, also dann, du willst wirklich, also du kommst, oder? Also,
Es ist auch etwas, was die Musikindustrie halt auch gerne sieht, weil der Job an sich nachher, wenn man den Durchbruch geschafft hat, ist extrem hart oder viel härter, als man das Gefühl hat. Und die meisten haben es halt auch nicht durch. Und bei denen, die es von Anfang an schon wirklich wollen, bei denen hat man dann eher so ein das Gefühl, ja, die schaffen wahrscheinlich, die könnten den Alltag wahrscheinlich auch stemmen, den man hat, wenn man es dann geschafft hat, oder?
Ja, der Alltag ist nämlich hart. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, man muss dann immer aufpassen, dass man die Leute, die nicht wollen, dass man die nicht ausnutzt. Dass man sagt, komm da an meiner Bar spielen, zwar nichts zahlen.
Aber
du hast oder du musst noch etwas zahlen, dass du das kannst, aber du wirst dann, du hast da eine super Plattform und weiss ich was. Und von dem hast du ja letztlich auch nicht gegessen und auf Spotify verdient man auch nur ein paar gespaltene Rappen. Oder? Also, das muss man einfach aufpassen. Die Leute leben natürlich, sind blendet von den paar wenigen, die ganz oben stehen. Aber die haben es wahrscheinlich auch nicht alle einfach so geschafft, weil sie irgendwo entdeckt worden sind, sondern die haben auch müssen.
Ich würde behaupten, niemand hat es. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass irgendjemand schafft, nur mit Talent. Weil einfach heutzutage gibt es auch sehr viele Leute, die Talent haben und sehr eine grosse Auswahl. Man kann auch sehr einfach daheim ein Demo produzieren heutzutage.
Ja.
Also es gibt einfach sehr viel Konkurrenz. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Talent allein heutzutage noch lange.
Nein, es ist Talent und Fleiss und wahrscheinlich auch Disziplin. Also
ich
glaube auch so einen Mick Jagger, der kommt vielleicht so als Rockstar daher und hat seine wilden Zeiten gehabt, aber heute geht er wahrscheinlich um 8 ins Bett und trinkt nur, isst nur Joghurt.
Ja, und ich meine, dass er...
Und macht Yoga, um sich fit zu halten, sonst wäre er gar nicht mehr am Leben.
Oder? Eben ja, sonst, ich meine, er hätte mindestens keine Stimme, er wäre wahrscheinlich nicht mehr am Leben, er könnte wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne stehen. Er ist ja immer am... Eben, ich meine, er ist ur am Umgumpen jetzt noch und so. Du merkst einfach, so jemand wie der Mick Jagger macht irgendwie etwas dafür, dass er gesund bleibt und einigermaßen.
Also ich habe ein böses Gerücht gehört, wenn wir gerade dabei sind, und zwar habe ich mal gehört, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein Urban Legend, aber das scheint, das sind ja schon ältere Herren, die Stones, oder? Aber scheint es irgendwie, wenn die irgendwo auftreten, hat es irgendwo im Keller oder im Container einen, eine Ersatzband, wo dann, wenn jetzt der Keith Richards nicht mehr kann oder jemand, der dann einfach weiterspielt und dann müssen sie einfach nur vorne rumhampeln irgendwie.
Das habe ich schon oft. So
vielleicht stimmt das ja auch.
Die Art von Gerüchten habe ich schon oft und auch über andere Bands gehört. Ich habe auch das von Leuten gehört, die so ein bisschen selber in der Musikindustrie sind und ein bisschen wissen, wie der Hase läuft und so. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber das ist ein sehr hartnäckiges Gerücht und es würde natürlich auch Sinn machen. Und ich könnte es mir irgendwie schon noch vorstellen, wie ich auch gemerkt habe, vor allem so ein Konzert, das nachher im Fernsehen aufgezeichnet wird und so, die haben keine Lust nachher, die tun ja nachher, das weiss man, alles noch ein bisschen nachbearbeiten und
das sowieso
ersetzen und so.
Was ich auch weiss, das ist wahrscheinlich für Insider auch nichts Neues, ich habe vorhin schon, wenn ich so bei Produktionen dabei war, wie Cats, die Stimmen, die du hörst von denen, die dann auf der Bühne sind, das sind nicht alle Stimmen, sondern es hat unten bei den Musikern jetzt nochmal 3-4 Sänger extra,
Singen, oder? Okay.
Und das quasi so verstärkend. Aber das ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, oder?
Ja.
Aber ich glaube, von dem bist du noch weit weg.
Ja, also das Geheimnis kann ich noch nicht bestätigen.
Vielleicht mal in 50 Jahren oder 60 oder so.
Dann habe ich den Einblick in die Musikindustrie, was dann bei mir auch
macht. Brauchst du jetzt, glaube ich, noch nicht. Also ich habe ja den Brian Wilson erlebt in Montreux. Ich meine, man muss auch sagen, das sind Leute, die müssen ja quasi auf die Bühne geschoben werden. Aber ich wollte das nicht respektierlich sagen, ich finde es einfach cool, dass die auch immer noch kommen. Die könnten ja, die hätten das gar nicht mehr nötig, das sind Legenden.
Das stimmt,
und ja. Und die sind einfach noch dort und genießen natürlich den Erfolg. Mhm. Ryan Wilson hat dann einmal die erste Strophe gesungen und der Rest hat dann die anderen weitergemacht. Aber ja. Respekt, oder?
Das ist ja, cool, schon, ja. Und eben, dass man ihn live sehen kann und dann gibt es halt Leute, die jünger sind und nie die Chance gehabt hätten, die Leute ihren goldenen Zeiten zu sehen und so. Und es ist halt irgendwie noch cool für so Leute, dass man dann die noch live kann erleben kann und so. Ich habe den Sixto Rodriguez gesehen im Xtra und er ist wirklich so, er hat praktisch nichts mehr gesehen. Seine Tochter hat ihn auf die Bühne geführt, er ist angesessen und hat die Gitarre in die Hand genommen, jemand hat es ihm gegeben. Aha. Und nachher hat er losgelegt, es war ein absolut geniales Konzert gewesen. Und ich habe gedacht, das ist jetzt echt gut. Also ich meine, ich habe mich schon fast gefühlt, als würde er das nur für mich machen, weißt du, was ich meine? Ja. Dass er so das auf sich nimmt und auf Tournee geht. Plus ich habe wirklich das Gefühl gehabt, er liebt es einfach. Es ist sicher mühsam für so jemanden, der schon älter ist, on the road zu sein und all das Zeug, was dazugehört. Aber ich glaube, wenn er dann auf der Bühne sitzt und so ein bisschen das Publikum hört, ja, ich habe das Gefühl, dann
ist das toll. Aber wie kommen wir jetzt auf das Thema? Ich meine, du bist ja noch blutjung und du bist ganz am Anfang. und du hast sicher noch viel vor. Was hast du jetzt? Was sind deine Pläne jetzt?
Ja, also ich möchte jetzt, das Jahr werde ich ja unterstützt von dem Team, von dem Wettbewerb. Ja. Oder ich werde durch Gadget und Capitano und auch durch Coca-Cola und durch meinen Coach, den Baschi, unterstützt, damit ich, der Baschi war mein Coach gewesen während dem Wettbewerb.
Ja.
Und hat die Funktion jetzt einfach so ein bisschen weiter, die weiter übernehmen.
Also ist so quasi wie dein Götti dort.
Genau,
so.
Genau.
Aber der Baschi, ich weiß, der ist ja auch schon da gesessen beim Joel im Podcast.
Ja.
Er hat ja selber auch ein Studio, gell?
Und
macht ja vieles auch noch im Hintergrund und so, ja.
Genau. Und bei ihm, in seinem Studio bin ich jetzt ab und zu ein bisschen vorbeischauen. Wir nehmen jetzt so ein bisschen Songs auf, sind so ein bisschen am Experimentieren. Es kommen sicher noch Songs raus, die dann bei ihm im Studio entstehen.
Cool.
Und
also er gibt nicht einfach seinen Namen, sondern wirklich
er ist
am Arbeiten, das ist super, oder?
Extrem, ja. Und er ist wirklich leidenschaftlich dort am Arbeiten. Also man ist nicht irgend so ein Nümmerli, wenn man reinkommt.
Ja.
Es ist nicht irgendwie ein Baschi-Erlebnis, nimm bei ihm auf oder so, sondern er hat eben neben seiner Tätigkeit als Musiker eigentlich die grosse Leidenschaft, dass er mit seinem Kollegen Phil Merck das Studio aufgezogen hat und dort den Musiker aufnimmt, den sie cool findet. Eben viele junge, unbekannte Talente.
Ja.
Und dann sitzen sie dort drin und das ist nicht irgendwie der Baschi. Also, er wirbt auch nicht gross mit seinem Namen für das Studio. Oder? Das Studio heisst Rebel Inc.
Ist mir auch aufgefallen, als er mein Kärtchen gegeben hat. Das heisst nicht irgendwie.
Genau, es heisst nicht
Baschi Experience.
Genau. Sondern es ist das Rebel Inc. Studio. Ja. Der Phil Merck und er sitzen dann dort und tun einem coachen, mit einem Songs anschauen. Sie können auch an Songs mitschreiben natürlich. Und dort kommt dann auch so ein bisschen der Baschi ins Spiel mit seinen Songwriting-Fähigkeiten. Und sie nehmen das extrem ernst. Also ich habe jetzt einen Song angefangen aufnehmen dort. Über den Song wird sehr intensiv diskutiert. Oder? Und
das heisst, sie sagen dir, was du bisher alles falsch gemacht hast, oder?
Natürlich, nein, sie sagen es dann eben auch sehr nett, oder? Das gehört eben auch zum Studioberuf, dass man die Leute nicht demotiviert. Und das können sie können einem sehr gut motivieren.
Ja.
Manchmal ist es
du hast natürlich sicher nichts falsch gemacht, sonst wärst du nicht dort angekommen. Also du bist ja nicht irgendwie ein Retortenkind, das irgendwie
irgendetwas macht man immer falsch.
Ja, aber ich meine, ich lerne es beim Podcasten. Also wir haben jetzt da irgendwie mal so gut 60 Folgen produziert und es ist immer wieder irgendetwas,
was
nicht gerade schief gegangen ist, aber das können wir besser machen. Oder das hätten wir anders sollen machen. Da hätten wir Arbeit gespart oder wir hätten Details und Finesse. Man lernt ja immer dazu.
Ja, genau. Ja, genau. Und eben, und das ist, ich meine, der Grund, warum ich ins Studio gehe, ist, weil es gewisse Sachen gibt, die ich nicht kann, oder?
Ja.
Ich kann nicht selber aufnehmen und ich kann nicht einen Song bis
ins letzte Detail. Also du tust jetzt schon selber deine Festivals organisieren, alles?
Das kann ich einigermaßen, aber
nur dank... Kannst du viel mehr als die meisten anderen,
oder? Ja, also, nur dank Moritz natürlich und dank den Leuten, die
das unterstützen. Ja, aber dank deiner Networking-Fähigkeiten wahrscheinlich.
Okay, ja. Das stimmt. Netzwerke haben wir viel müssen. Und
dann, ja, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg. Genau. Man heute einfach braucht.
Genau.
Man kann vieles selber machen, du kannst ja irgendwie im Musikladen und kaufst die, du kannst mit der App oder mit irgendwelchen Apps kannst du die quasi in das Studio basteln.
Ja, genau.
Aber letztlich ist es doch das People-Business.
Ja, extrem, ja, absolut. Das ist so. Und eben, ich bin froh, dass ich schon so ein paar Kontakte hatte mit dem Moritz, eben zum Beispiel wegen dem Open Air am See, wo wir eben organisiert haben. Wir haben eben, der Moritz und ich, vorher schon mal einen Livestream gemacht. Ich habe gewusst, zu was er fähig ist, und ich habe eben auch gewusst, dass er ein Macher ist und so. Und es ist eben gut, wenn man so ein bisschen Leute im Repertoire hat,
ja, wo man schon aber kennt. Aber es gibt ja irgendwie, du bist ja auch von Rapperswil, von Rappi. Es gibt ja irgendwie, das ist ja so ein bisschen Szene dort, habe ich so das Gefühl.
Also, ja, jetzt sind wir mehr geworden, ja. Ja.
Also ich glaube, es gibt ja noch ein paar andere Leute, ich glaube, der Levin Degger ist auch von dort. Und,
ja, genau.
Und you name it.
Ich
höre immer wieder Rappi, also weil einfach auf, proportional, dass jetzt viel Musiker aus Zürich, wie Basel oder Bern kommen, ist irgendwie logisch, weil es mehr Leute
hat. Statistisch
gesehen, aber irgendwie überproportional, kreativ, fällt mir einfach auf Rappi und vielleicht noch Winterthur.
Ja, das stimmt. Ich gehöre auch auf die Winterthur. Und bei Rappi ist es wirklich so, ich habe das Gefühl, es ist auch so eine Entwicklung von den letzten paar Jahren irgendwie. Es ist wirklich, eben, was Musiker angeht, haben wir mega viele, die national einigermaßen bekannt sind.
Ja.
Von allen, in allen Bereichen, Larry F., Hip-Hop, Tobias Jensen, Rival Empire.
Ja.
Also wir haben Rockbands, wir haben Popbands, wir haben alles Mögliche.
Blues and Jazz.
Weiß nicht, ob das ein Einfluss Blues and Jazz, genau. Seenachtsfest. Ja. Jeden Sommer tausende von Festen. Ja. Das ist etwas, was Rappi einfach gerne macht. Jeden Sommer wird ein neues Fest dazu erfunden.
Gut.
Knuts Koffer, wir haben auch schweizerdeutsche Musik.
Also genau, alles Mögliche. Ja. Mit politischen Texten.
Genau, ja, richtig. Also wir haben wirklich. Und wir haben auch eben bildende Künstler. Wir haben jetzt auch in dem Zeughausareal, wo der Moritz Schmid auch sein Atelier hat und sein Studio, dort entsteht auch immer mehr so, Plätze, wo einfach Kunst entsteht und Leute kreativ sind. Leute sind dort am Schreiben, am Zeichnen und so weiter. Also was Kunst und Kultur und eben nicht zuletzt das Showbusiness angeht, sind wir eigentlich in Rappi. Ich habe ganz viele Leute jetzt vergessen. Nachher werde ich denken, verdammt, sie hätte eigentlich noch einen Shoutout machen für ja, Lansam. Lansam zum Beispiel.
Lansam, auch bei euch am Festival gewesen.
Genau, auch bei uns im Festival. Ja, auch ein mega cooler Auftritt. Ja.
Möchtet ihr mal ein Rappi-Special machen oder so?
Unbedingt, ja. Alle von Rappi einladen. Du hast aber ganz viel von deinem Mikro.
Und du hast ja auch, ich habe gesehen, jetzt, du hast ja Songs, ja, also ich glaube beim Anarchist, Roberto Carella an den Drums und so.
Ja, genau.
Und
ja.
Marvin Trummer.
Oder? Ja, genau.
Also wirklich schon in einer Anliga eigentlich. So
die absolut, ja. Also die absoluten Top-Musiker von der Schweiz haben an dem Song mitgeschafft. Am Bass war Lukas Schwarz gewesen, und das sind Leute, die ihre Fähigkeiten sind völlig magisch für mich. Ja. Also ich kann das nicht fassen, weißt du, wirklich. Weil ich meine, ich spiele auch einigermaßen okay Gitarren und so weiter. Aber was die Leute können, also man kann ihnen einfach den Song zeigen und nachher, sie können erstens mal auf der Stelle spielen, ohne zu üben. Das ist für mich schon ziemlich crazy. Und nachher haben sie den Song auch gerade voll im Überblick. Sie wissen gerade alle Akkorde auswendig vom Song. Und sie wissen auch eben, ja, dort könnte ich noch so auf den Akkord wechseln und so. Und das ist alles für mich so Sachen, wo ich daheim stundenlang ausprobieren müsste, bis ich auf das komme, wo sie einfach mit einem Finger schnippen kommen. Und weißt du, so jemand wie der Lukas Schwarz am Bass ist dann so, der kann dann auch besser Gitarre spielen als ich. oder der Schlagzeuger oder der Pianist, die können noch andere Instrumente und so weiter. Das sind auch extrem musikalische Leute. Und das war recht cool, dass ich mit denen auch ein paar Songs aufnehmen konnte, weil durch das konnte ich meine Ideen einfach mega schnell umsetzen, oder?
Ja, das ist super. Also du bist jetzt eigentlich auch, du hast den Baschin an, du hast professionelle Unterstützung von der Gadget, du hast eine gewisse Bekanntheit. Was sind denn jetzt deine Pläne für die nächste Zeit?
Während dem Jahr, wo ich jetzt unterstützt werde, werde ich selber natürlich auch Vollgas geben. Also es ist so ein bisschen, ich will nicht die Unterstützung sehen, als jetzt kann ich mich endlich ein bisschen entspannen, sondern ich will eigentlich, das ist wie so eine Rollstege, wo die einen bleiben stehen und lassen sich auftragen und freuen sich, dass sie gleich schnell sind, aber nichts mehr machen, und ich will schneller sein, weil ich auch etwas machen will. Und ich sehe es als so einen Beschleunigungsfaktor. Und ich meine, mein Ziel ist definitiv, dass ich dass ich in der Schweiz mir einen Namen mache, national, dass ich möglichst oft im Radio laufe, dass ich möglichst oft, also dass ich meine Musik an möglichst viele Leute bringen kann. Weil das ist etwas, was abgesehen davon, die Musik zu produzieren, mir extrem Freude macht. Wenn ich weiss, Leute hören die Musik auch, oder?
Das kommt nochmal ein Rückblend, das ist auch ein bisschen in einem Tarantino-Film, wo dann immer, weißt du,
zehn ja, Jahre genau, vorher, genau.
Drei Wochen später und weiss ich was.
Genau, hey, genau.
Wie bist du überhaupt, was ist für dich der Auslöser gewesen, zum Musik machen?
Ich habe mal in der Primarschule haben wir irgend so ein Musical aufgeführt und dann meine Lehrerin gesagt, ich könne gut singen.
Aha.
Und eine Klassenkollegin hat das auch gesagt. Und ab dann habe ich schon das Gefühl, ich sei ein absoluter Popstar.
Also eine Klassenkollegin hast du beeindruckt.
Ja, genau, genau. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe mir das so vorgestellt damals. Ich habe so ein bisschen CDs von meinen Eltern gelassen,
wie Bruce
Springsteen und so. Ich bin vielleicht so 9, 10 gsi. Ja. Und ich habe so die CDs gelost und ich weiß noch, es hat so einen Schlüsselmoment gegeben. Ich habe mir dann so vorgestellt, dass ich auf der Bühne stehe mal und so mit einer Gitarre, mit so einer Fender Telecaster, wie sie der Bruce Springsteen hat. Bruce Springsteen, der Held von meiner Kindheit neben Elvis.
Okay.
Und ich habe jetzt auch so eine Fender Telecaster tatsächlich auf der Bühne. Nur ist sie grün und nicht gelb wie bei ihm.
Auf das ist Fall, die gleiche, die Dana auch hat.
Ja, genau. Ah, ja, genau. Auf alle Fall, ich weiß noch, wenn ich einmal... Ich konnte als Kind schon einigermaßen Englisch können. Ich habe britische Wurzeln und ich bin sehr früh mit der Sprache in Kontakt gekommen. Und das heisst, ich kann im Booklet die Lyrics können lesen, oder?
Ja.
Und ich weiß noch, ich
also du bist zweisprachig aufgewachsen, sozusagen?
Nicht ganz. Ich habe sehr früh Englisch können, Englisch gehört, mit meiner Urgroßmutter Englisch geredet und so weiter. Aber ich würde sagen, Deutsch ist schon meine Muttersprache, also Schweizerdeutsch. Auf alle Fälle, ich habe die Lyrics dann so ein bisschen gelesen und es hat so einen Moment gegeben, es gibt den Song «My Hometown» von Bruce Springsteen. Und er fängt an mit dem Satz «I was 8 years old and running with a dime in my hand».
Mhm.
Also ich war 8, so fängt er an und habe ein Dime-Stück Münze in der Hand gehabt. Und als ich das gehört habe, bin ich etwa so 9 oder 10 gewesen. Und ich habe gedacht, und das erste Mal, als ich gedacht habe, den Song könnte eigentlich ich geschrieben haben, weißt du, wie ich meine?
Also hast du dich wiedergefunden in dem
Song? Ja, ich habe gedacht, ich bin auch schon mal 8 gewesen. Ja. Ich meine, der Typ redet nicht von, oder es gibt so Liebesgeschichten und manchmal redet er von einer Ehe, die zu Bruch gegangen ist und so. Da kann ich nicht mitreden mit 9.
Ja.
Aber ich habe gedacht, verdammt, der redet über einen Moment in seiner Kindheit und ich bin auch mal 8 gewesen. Und das erste Mal gewesen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich könnte eigentlich auch Songs schreiben. Das erste Mal, wo die Idee mir reingekommen ist, dass jemand mit meinem Erfahrungsschatz eigentlich auch schon könnte etwas machen. Und ab dort habe ich angefangen, in meinem Kopf die ganze Zeit so englische Lyrics mir zusammenzudichten.
Also du hast eigentlich dort schon ganz früh angefangen, Songs zu schreiben? Oder
die im Kopf halt. Ja. Oder? Aber es ist eine Zeit gegangen, bis ich eigentlich so ein bisschen überhaupt gewusst habe, wie man so etwas eigentlich anfängt. Also, dass man eine Gitarre braucht, ein Instrument, das Klavier.
Hast du dann irgendwie Musikunterricht gehabt oder etwas?
Ja, also ich meine, ich habe abgesehen von dem ganzen klassischen Gigaunterricht gehabt.
Aha.
Was noch cool war, ich war aber nie besonders gut, weil es mich nicht so gereizt hat damals.
Ja.
Erst als ich dann das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte, habe ich gemerkt, das ist so ein Instrument, wo ich das Gefühl habe, mit dem könnte ich, das passt irgendwie.
Ja.
Später habe ich dann auch wieder ein bisschen Gigen angefangen zu spielen und das viel lieber gemacht, weil ich jetzt sehr musikalisch denke und weil ich all das Zeug, was ich damals, was mich noch nicht so interessiert habe, jetzt so ein bisschen auf Anhieb verstehen und darum es irgendwie noch faszinierend finde. Also ich werde sicher mal schauen, dass ich immer einen Song Gigen wieder einbauen kann. Okay. Ich habe sie immer noch, ich habe sie von meiner Urgroßmutter gehört.
Und Gesang ist immer dabei gewesen dann?
Ja, und Gesang hat für mich so dazugehört. Ich habe mir vorgestellt, bei der Bruce, oder? Ich habe mir vorgestellt, stehen auf der Bühne und schreie ins Mikrofon mit der Gitarre in der Hand. Und ich bin dann erst so mit vielleicht 14, 15 Jahre habe ich wirklich meine ersten Songs richtig angefangen zu schreiben, als ich eine Gitarre im Estrich gefunden habe, die angefangen habe zu spielen und dann gemerkt habe, eben, wie das geht. Man braucht Akkord, man braucht eine Topline-Melodie, man braucht Lyrics und dann sind so die ersten Songs entstanden.
Ja, cool. Und dann hast du deine Kollegen überzeugt, dass sie die Band gründen? Oder
Lautsprecher ist eben so eine kannte Band gewesen. Wir haben alle eigentlich kein Instrument gespielt, sondern wir waren einfach Freunde gewesen. Und wir haben so, gerade am Anfang von der Kante schon so gedacht, so, wow, unsere Freundschaft ist so mega magisch. Hoffentlich geht das nicht vorbei. Weißt du, so plötzlich ist die Matura und nachher muss ich die Augen verlieren. Ich kenne es bei meinen Eltern, oder? Sie sehen ihre Kante-Freunde nicht mehr so oft wie früher. Nachher dachte ich, verdammt, hey, ich will nicht, dass es aufhört. Wir brauchen irgend so ein Projekt miteinander. Oder? Und dann haben wir auch die Band gegründet. Weil für mich war klar, ich will mal eine Band.
Ja.
Und ich habe nachher gesagt, Jungs, wir sind jetzt eine Band. Und dann haben sie gefunden, gut, sind wir eine Band, von mir aus. Und dann haben sie mich gefragt, aber wie geht das genau? Wie ist man eine Band? Wie
macht also du
das?
Bist schon die treibende Kraft.
Genau, dann habe ich gesagt, schau, jetzt muss jeder sich für ein Instrument entscheiden. Dann hat der Bernd gesagt, ich spiele Schlagzeug.
Ja.
Später hat sich dann für Bass entschieden. Mhm. Im Musikladen hat er dann plötzlich gefunden, hat er beim Schlagzeugspiel immer die Bässe angeschaut, gefunden, die sehen cooler aus. Dann hat er einen runtergenommen. Dann hat der Typ vom Laden gesagt, okay, spiel mal ein bisschen drauf. Und ihm war es voll peinlich gewesen, weil er hat nichts können spielen konnte.
Ja.
Wir sind so gekommen und haben gesagt, wir sind eine Band, wir brauchen ein paar Instrumente. Aber wir hatten keinen Plan gehabt.
Ja, aber so fährt es an. Also ich meine.
Ja, voll. Und wir haben dann recht schnell haben wir es eigentlich gelernt. Das ist eigentlich recht schnell gegangen, bis die anderen Jungs die Instrumente im Griff hatten.
Ja.
Und der Manny hat mich gerade überholt auf der Gitarre. Wir hatten dann immer so eine freundliche Konkurrenz innerhalb von der Band. Ich habe immer so ein bisschen gefunden, verdammt, jetzt hat er etwas gespielt,
was es gibt so Leute, da weiss man nicht, woher die das haben, aber die können es einfach. Da kann man üben und üben, die können es einfach.
Absolut, und ich habe einfach ein paar Jungs gefunden, die einfach extrem schnell waren mit dem. Oder? Und sie haben dann sehr schnell können ihre eigenen Songs schreiben und so. Und bei mir ist das mega lang gegangen. Gut, ich habe eben mit 18 Jahren angefangen
im Kopf. Aber du hast das Schlüsselerlebnis gehabt und das hätte ich wahrscheinlich nachher auch dazu gebracht, dass du dann wirklich alles auf die Karte gesetzt hast. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, oder?
Ja, absolut.
Du hättest ja auch können kalte Füße bekommen, jetzt im Laufe des Covid-Jahr 2020, und sagen, oh nein, ich gehe doch wieder zurück an dort her.
Ja, es ist...
Wie war Moment da gewesen?
Ich habe sehr oft... Ich meine, ja... Ich habe recht oft kalte Füße bekommen, aber ich habe gleich keine... Schuhe angelegt. Ist das, muss man die Metapher so beenden? Ich weiß nicht.
Ja.
Ich habe sehr oft, also ich bin wirklich...
Dann hast du ein warmes Fußbad genommen.
Genau.
Und bist auf die Idee gekommen mit dem Festival oder hast beim iCock Music Award mitgemacht.
Genau, ich habe einfach jedes Mal mir überlegt, dass komm, wie komme ich jetzt zu Geld, wie, komme jetzt, wie kann ich jetzt irgendwie über die Runden kommen.
Not macht, also selbst kreierte Not, die dich sehr erfinderisch
ist. Genau, und es war wirklich eine selbst kreierte Not, gewesen, weil ich meine, ich kann ein Abschluss. Ich meine, ich habe mein Studium schon abgebrochen, aber das war im Master gewesen. Ich habe einen Bachelor an der ETH Informatik.
Ja. Also eine Stufe hast du dort mal
erreicht. Ja, das heisst, ich habe schon so ein Auffangnetz gehabt, aber ich habe das einfach wirklich ein bisschen ignorieren in dieser Zeit. Ich meine, eben, wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich schon irgendwie einen Job gefunden, vielleicht auch so etwas nebenbei.
Ja.
Aber ich habe mich halt 100% auf die Musik konzentrieren und ich habe in dieser Zeit wirklich eigentlich mich in dem Mindset begeben, dass ich nichts anderes habe. Ja. Sam Smith-Style, ich arbeite in einer Bar oder so. Wenn ich es in der Musik nicht schaffe, muss ich wieder WC putzen. Was weiß ich. Ich kann nicht wollen, es wäre für mich einfach die grosse Niederlage gewesen, wenn ich hätte müssen mich von der Musik ablenken. Also es war einfach gewesen, wenn ich Geld brauche, dann muss es mit Musik sein und dann eben, irgendwann kommst du dann auf so gestörte Ideen wie ein Livestream-Open-Air organisieren.
Ein Live-Gym? Also ein Livestream-Open-Air, ja genau, jetzt habe ich gesagt, Live-Gym, im Gym ist Open-Air, okay, nein. Ein Livestream-Open-Air ist ja wirklich eine super Idee gewesen. Und eben jetzt bist du am Songs aufnehmen und sind daran machen, sind wir gespannt, was dann da kommt. Mhm. Was du mir ja letztes Mal erzählt hast, was ich sehr hochspannend finde und wo mit deinen Songs jetzt nicht anmerkt, du schöpfst deine Ideen zum Teil aus Horrorfilmen.
Ja, voll. Ja.
Würde man die jetzt, du siehst ja nicht aus wie irgendwie.
Nein, gell.
Und mit einer Musik. Oder weiß ich was, oder ein Gott, weiß ich, so ein Einwohner nachts im Friedhof.
Ja, genau.
Irgendwelche Ritual abhandelt.
Und dass er voll lebt. Dass
oder Fledermäuse züchtet.
Das finde ich zwar noch herzig, irgendwie. Ja. Aber das sollte man glaube ich nicht, schon nur um keine Pandemie auslösen.
Oh ja.
Aber ja, ich bin natürlich, ja, man merkt es mehr und eben auch meine Songs nicht so an.
Ja.
Und es ist auch nicht so etwas, was ich bewusst mache. Es ist nicht so, ich schaue einen Horrorfilm und überlege mir, also ich tue einen einstellen im Hinblick darauf, ich werde jetzt einen Song darüber schreiben oder so.
Ja.
Ich merke einfach rückblickend, also Inspiration ist halt etwas recht komisch, also etwas Flüchtiges. Oder? Es gibt einfach so Momente im Alltag. Und wenn ich zurückschaue auf meine Songs, sind es einfach sehr oft Momente gewesen, während ich am Horrorfilm schaue.
Wie ist denn das? Hast du denn nochmal Angst, wenn du einen Horrorfilm schaust?
Ah ja, weißt du wie?
Also ich meine, es geht nicht einfach so.
Nein. Ich meine, es ist meine grosse Leidenschaft.
Ja.
neben der Musik eigentlich, also es ist eigentlich mein einziges Hobby, das ich habe. Neben
das einzige Hobby?
Ist Horrorfilme. Horrorfilm schauen. Mhm. Ich mache nichts anderes, außer aufstehen, Musik machen, Horrorfilm, Musik und wieder schlafen, zwischendurch etwas essen. Und
sag mir mal einen Top 3 oder einen Top 5 von den besten oder deinen Horrorfilm-Empfehlungen.
Oh, ja, okay, das wird jetzt schwierig. Das ist so, man müsste so Listen noch mal vorbereiten. Das ist etwas, was ich gemerkt habe. So, weil nachher sagt man, so, die allerbesten vergisst man dann immer. Mhm. Einer, den ich absolut liebe, wo ich auch einen Song darüber geschrieben habe, ist The Witch. The Witch, ein crazy Film, wo im Amerika 1610 spielt.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe. Ja, wenn ich
alle reden so, ja, der ist so 2015, glaube ich,
rausgekommen. Ah, den kenne ich, glaube ich, nicht.
Mhm. Alle reden so das alte, das Early Modern English, wo so wie, es klingt alles wie ein Shakespeare-Stück.
Ja.
Und sie sind in Amerika mit dem Schiff dort hingekommen, bauen das Haus neben dem Wald, also eine Familie, und im Wald haben sie Angst, dass sie eine Hex hat. Oder? Mhm. Das ist eine. Dann Les yeux sans visage, das ist so ein 60er-Jahr-Film, schwarz-weiß.
Ja.
Die Filme sind jetzt beide so ein bisschen abgehobener Natur. Ich meine, ich stehe auch auf so ganz unterhaltsame Basic-Sachen. The Collector zum Beispiel ist so ein Horror-Thriller, klassischer so ein Slasher-Film.
Ich merke, dass ich schon lange nicht mehr im Kino war. Ich bin ja Filmjournalist, da bin ich 7, 8, 9 Mal in der Woche ins Kino, aber es hat sich auch ein bisschen verloren.
Hast du Horrorfilm-Empfehlungen?
Ja, schon. Also die gehen dann noch ein bisschen weiter zurück. Mhm. Also es gibt einen, wo das ist der mit der Nicole Kidman, The Others, finde ich so von der Idee her.
Ja, gut, voll, oder? Ja.
Wo du irgendwie am Anfang, ja nein, man muss darf jetzt nicht Spoiler erlernen.
Der grosse also Twist. Nicht erzählen. Hey, du glaubst nicht, ich bin den Film am Schauen gewesen.
The Others.
Ich bin in der Primarschule, nein, ich bin in der Sek gewesen.
Ja.
Ich bin den Film am Schauen, dann kommen zwei Klassenkollegen zu mir, kommen Leuten. Und ich komme so raus und sie sagen so, hey, kommst du ein bisschen mit uns raus? Und ich sage, nein, ich bin im Film am Schauen. Und der eine sagt einfach, was für ein Film? Und ich, The Others. Mhm. Und er einfach so, ja. Mhm. Und verratet den Twist.
Verraten, was es geht. Okay.
So ein Double. Hey. Und nachher.
Nicht gut. Nicht
er hat mir einfach den Film ruinieren, damit ich rauskomme.
Das sollte man nicht machen. Das ist nicht, das
aber der ist Film ist cool. Der ist wirklich super.
Und dann einer, wo viele wahrscheinlich würden sagen, das ist ein Quatschfilm, finde ich aber von der Idee her auch gut, und das ist House of Wax, also und zwar das Remake, wo
ja,
dann auch
mit Paris Hilton
noch eine kleine Rolle spielt. Ja.
Ich liebe den Film. Das ist ein Film, der überall auch von den Kritikern immer verrissen worden ist. Mhm. Aber ich finde erstens mal eben, die Idee ist super.
Ja.
Und zweitens finde ich, das ist ein Film, der wirklich hält, was er verspricht. Das ist ein Film, wo ein paar junge Leute, die alle super heiß aussehen, sind unterwegs und plötzlich.
So das klassische Ausgangsszenario.
Genau. Sie kommen irgendwie so ein Kaff, alles ist unheimlich.
Das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wir verraten jetzt aber auch nicht, was wirklich passiert.
Oh ja, hey, oh Mann. Und es gibt ein paar. Eben, und das ist so ein Film, der ist einfach auch handwerklich wirklich gut gemacht. Paris Hilton finde ich auch, spielt super.
Ja.
Damals, wo der
leider,
Film rauskam.
Leider stirbt sie früher.
Ja, sie stirbt früher. Verraten. Dafür hat sie den coolsten Tod. Also wirklich, wie das aussieht. Wow. Da ist sie sicher stolz drauf. Ja. Da hat sie sicher ab und zu Stopp gedruckt und gefunden, das Bild.
Ja, auf andere Filme ist sie nicht so stolz.
Aber ja, richtig. Ja. Also hat sie wahrscheinlich ein weniger Stopp gedruckt.
Ja.
Aber der Film, also da kann sie stolz drauf sein. Und das Bild am Schluss. Und eben so einer, der halten, was er verspricht. Es ist ein recht brutaler Film. Er ist spannend, er ist unheimlich.
Aber brutal, aber nicht irgendwie so
auf
eine billige
Art, dass
einfach
alles ist einigermaßen
mit der Kettensäge.
Genau. Sondern es ist alles einigermaßen eben handwerklich wirklich gut gemacht. Und das ist ein Film, den ich habe immer ins Militär mitgenommen. Es war so ein guter Film gewesen.
Aha, sehr gut so für Rekruten.
Genau. Und dann weil ich bin immer vor dem Schlafen Film am Schauen gewesen, und dann haben immer alle gesagt, zeig mal irgendwie einen von deinen Besten.
Zeig uns einen Horrorfilm,
Und dann habe ich immer gefunden, das ist so einer, mit dem kannst du nichts falsch machen.
Ja.
House of Wax.
Ein anderer Film ist eigentlich kein Horrorfilm, sondern eine Komödie. Das ist Elvira, Mistress of the Dark. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nein, ich glaube nicht.
Elvira. Ist so ein... Also es ist eine Amerikanerin, die vorhin eigentlich so der Host war von so einem, von einem Horror.
Ah ja, sie, die so, genau, so ein bisschen...
Hat recht
so ein bisschen,
eine markante Oberweite.
Ja, und alles ist, so ein bisschen vampirmässig
geschminkt und so. Die Schauspielerin ist früher ja angeblich oder nachgewiesen das Groupie vom Elvis gewesen.
Ah,
also
okay.
Eigentlich, wenn du Elvis-Fan bist, müsstest du... Ja, sonst muss ich, gebe genau. Ich dir mal... Ich das, hast du ein VHS-Gerät? Ich habe das, sonst finden wir das auch sonst.
Irgendwo habe ich sicher eins.
Es ist einfach sehr lustig. Also es ist eigentlich eine Parodie auf alte Roger Corman-Filme.
Ah, ja, wirklich?
Die ja auch eine Liga für sich sind.
Ja, voll, ja.
Die alten Verfilmungen von Edgar Allan Poe-Geschichten, The Raven und so mit Vincent genau. Price.
Ja, genau.
Und es ist auch ein bisschen
macht das nicht noch, ich glaube, bei einem von denen macht der Jack Nicholson mit, aber man erkennt ihn voll nicht, er ist so mega jung und spielt so einen Kutscher, der so am Durchdrehen ist.
Da ist irgendwo...
Es gibt,
bringt mich gerade auf einen anderen Film, der eigentlich auch ein Horrorfilm ist, oder mehr ein Musical auch, das ist... wie heißt das schon wieder? Mit der fleischfressenden Pflanze.
Ah, Little Shop of Horrors.
Little Shop of Horrors,
ja, genau.
Und es gibt Little Shop of Horrors irgendwie im Jahrgang 87.
Ah,
und dann gibt es aber auch noch, dann gibt es aber, das ist so ein Musical mit dem Steve Martin als Zahnarzt.
Ja,
und
genau,
so,
genau. Cool. Genau.
Und dann gibt es aber auch noch einen Verfilm, ich glaube so Ende 60er, Anfang 70er, ja, wo der Jack Nicholson eine von seinen ersten Rollen gespielt hat.
Stimmt.
Die kenne ich aber nicht.
Stimmt. Und ich glaube, er spielt eben den Zahnarzt oder den, der zum Zahnarzt geht. Weil ich habe irgendwie
die Zahnarzt der zum Zahnarzt geht.
Ja, ja, genau.
Und die Rolle vom Zahnarzt hat Steve Martin, glaube ich, dann ja ausgebaut. So mit dem Lachgas.
Ja, genau. Ah, und dort kommt ja der Bill Murray als Patient zum
der Bill Murray, Steve Martin. Genau, der Bill Murray ist der Patient.
Und dann dort ist der Patient.
Ja.
Und ja, stimmt, bei dieser alten Version, auch so ein mega junger Jack Nicholson. Ich glaube, ich habe nie den ganzen Film gesehen, aber ich mag mich an eine Szene erinnern. Ich habe das Gefühl...
Den Film habe ich noch nie gesehen, ja.
Ja, das ist aber recht krass, wie viel... Eben, was habe ich so... Vor allem so Filme, die in den 70er, 80er Jahren entstanden sind, wo man so als die grossen Filme sieht, dort kann man es kaum glauben, dass die dann Remakes sind. Wo zum Beispiel The Thing, der Horrorfilm, wo der das Remake bekommen hat, habe ich so gedacht, ja, aber das 80er-Jahre Original ist mega schwierig zum toppen. Aber nachher ist dort auch rausgekommen, nein, es hat schon irgendwie eine 50er-Jahre Version gegeben. Und Little Shop of Horrors, der hat es einfach schon, ich bin nicht sicher, was war überhaupt zuerst? War es zuerst der Film oder zuerst das Musical live? Und dann
es ist gut möglich, dass es zuerst so das Broadway oder Off-Broadway Musical war, weil es hat ja sehr viel Musik
genommen. Ja, genau. Und dann haben sie
irgendwie... Das lebt eigentlich von dem.
Ja, genau. Und ich bin gar nicht sicher, ob der alte Film überhaupt das Musical ist. Ich glaube schon auch, aber ich bin gar nicht sicher. Nicht.
Also, aber interessant ist ja auch, also so irgendwie unnützes Hintergrundwissen, dass es von Little Shop of Horrors, von der neuen Version, ein anderes Ending auch gibt.
Ah, wirklich?
Ich habe das mal in einem Buch, gesehen. Also irgendwie, ich glaube, das Ende, das jetzt ist relativ, es wird, glaube ich, noch jemand verspissen und so, aber der Böse, genau, der Zahnarzt wird, glaube ich, verspissen. Das
ist
ja der Nebenbuhler vom Hauptdarsteller.
Jetzt haben wir schon wieder etwas gehabt. Genau.
Aber es gibt auch noch ein Ending, wo dann irgendwie die Pflanze irgendwie wild wächst und ganz New York irgendwie...
Wirklich?
Ja, weiß ich was, Brooklyn Bridge und weiß ich alles geht dann irgendwie, ganz New York geht unter oder irgendwie so in dem Style. Das haben sie dann aber irgendwie weggelassen. Also sehr aufwendig, also ich glaube, sehr ein aufwendiger Filmschluss,
wo nachher
gekübelt worden ist. Ja.
Uff, das kenne ich. Das gibt es bei der Musik auch, dass man etwas Aufwendiges macht und nachher denkt, das ist jetzt mega schlimm gewesen, die 3 Tage, aber es passt nachher am Schluss nicht ganz rein.
Und dafür gibt es eine andere Sache, wo du wahrscheinlich so schniff
und
eine Idee hast in einer Viertelstunde. Oder wie lange geht das bei dir beim Songwriting?
Teilweise wirklich eine Viertelstunde. Und teilweise bist du irgendwie ein halbes Jahr immer wieder einen Song am Führen holen. Mhm. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, jetzt habe ich die Bridge, die immer gefehlt hat. Am Schluss gehst du ins Studio, tust ein bisschen dran rumfingern und dann geht das raus, was am meisten Aufwand gekostet hat. Und man hat immer Tendenz, dann zu finden, das behalten wir drin, weil es hat...
Es hat so viel Aufwand
gekostet. Aber letztendlich, es geht immer um den Song, es geht immer ums Endprodukt.
Letztlich geht es nur ums Produkt.
Ja. Niemand, der den Song am Radio hört, denkt sich, der Teil ist sicher aufwendig gewesen. Darum, da muss man sich davon trennen.
Ja, das kenne ich auch. Von anderen Ideen, wo irgendwie Geschäftsideen, die man hat, oder Projekte, die man hat. Ja. Am Schluss zählt nicht, wie viel Zeit du da schon reingesteckt hast oder wie viel Geld du schon aufgewendet hast, sondern was ist am Schluss da?
Ja,
und ich glaube, das Geheimnis, und da bist du, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, wie spricht man, wenn es nicht so ist, man muss einfach, darf man nicht aufgeben, man muss einfach wieder neu probieren, wenn es irgendwie nicht funktioniert.
Oder? Ja. Und sich nicht zufrieden geben halt mit etwas, was man
selber... Bist du mal zufrieden mit deinen Songs?
Ja gut, also eben ganz zufrieden bin ich natürlich fast nie. Wobei, im Moment, wo ich sie gerade fertig geschrieben habe und noch nicht so am Arrangieren bin, also noch nicht sagen, was spielt Schlagzeug, was spielt, sondern nur einfach Gitarre und Melodie, in dem Moment kann es gut sein, dass ich den Song liebe und absolut perfekt finde. Also dass ich die Melodie, die Lyrics und Akkorde, die Dreierkombination finde, das ist perfekt. Da kann ich mich zurücklehnen. Nachher geht es ins Studio und dann geht es um so Fragen, wie wenn wir den Bass noch ein bisschen lauter machen oder noch ein bisschen leiser und so. Und dort fängt man sich dann an, etwas zu erzählen, wo man nie ganz zufrieden ist. Also man muss sich dann schon zufrieden geben, muss man sich dann schon, aber wahrscheinlich, oder ich muss die Aussage zurücknehmen, man muss sich mal zufrieden geben, aber einfach nicht zu früh. Man darf sich nicht mit etwas zufrieden geben, wo man nur so mittelmäßig findet. Man muss es wirklich, wirklich gut finden. Aber ja, perfekt, wenn wir es dann am Schluss einmal gleich nehmen.
Aber jetzt, wenn du sagst, du willst, dass es im Radio gespielt wird, es wird ja nicht einfach alles, was du vielleicht gut findest, am Radio gespielt. Und, und das wird auch nicht, man muss ja auch, das weiß man ja leider, wie das heutzutage leider ist mit Spotify und Konsorten, man muss da irgendeinen gewissen Zeitgeist, Mainstream, Trend entsprechen, damit die Sachen auch nicht nur von ein paar wenigen heiß geliebt, sondern von möglichst vielen einfach gelost werden.
Ja, genau.
Wie gehst du mit dem um? Also du willst ja, ich verstehe, dass ein Künstler ja nicht einfach will, ich mache das mit meinen Kollegen, wir machen einen ziemlich schrägen Sound da hinten, ohne Rücksicht auf, sicher nicht radiotauglich oder noch nicht radiotauglich, aber man will ja auch wenn man dann sich alles auf die Karte setzt und so, dann will man ja davon können leben.
Genau.
Und dann will man vielleicht auch gewissen Trends entsprechen. Schaust du auch ein bisschen, was links und rechts gerade so angesagt ist?
Ja, absolut. Ich meine, bei mir ist es so, ich schreibe Songs und gewisse von diesen Songs schreibe ich so ein bisschen für mich. Gewisse landen vielleicht mal auf einem Album oder auf einer B-Seite. Und andere Songs, bei denen merke ich, so ein bisschen, die hätten das Potenzial, wenn ich es richtig mache, dass sie radiotauglich sind. Und darum, ich bin als Künstler gleich erfüllt, weil ich kann all die Songs schreiben, oder? Ich habe immer noch genug Zeit, um so ein bisschen crazier, so ein bisschen abgespaceter zu denken zwischen denen. Aber eben zwischen denen muss man einen Song machen, weil man Geld verdienen will, der im Radio läuft und wo auf Playlists läuft. Es geht schon um so Sachen wie, er sollte nicht 7 Minuten lang sein, sonst hat er schlechtere Chance im Radio und so weiter. Das Gute ist, bei mir ist das nicht nur eine finanzielle Motivation, sondern ich finde es einfach wirklich geil, wenn das Zeug im Radio läuft. Also weißt, ich finde das Gefühl...
Also du träumst nicht von der Villa mit 17 Badzimmern, wie du
bei mir jetzt in dem Lamborghini
und so.
Genau, nein, es geht bei mir weniger ums Geld und das ist auch gut, weil Geld ist so ein bisschen... Ist für mich, habe ich das Gefühl, nicht so eine leidenschaftliche Motivation. Und nur wegen Geld würde ich wahrscheinlich keine Musik machen. Ja. Dann würde es mich wahrscheinlich aufregen müssen, Radioversionen zu schneiden, nur im Hinblick auf Geld.
Ja.
Aber im Hinblick auf Fame,
das
finde ich super.
Ja. Fame hingegen... Also du willst geliebt werden, wer nicht, oder? Aber wenn jetzt einer kommt, hey, wenn jetzt einer kommt, ein Regisseur, und sagt, hey, ich mache da so einen abgefahren, ich habe eine Idee für einen Horrorfilm, und eigentlich müsstest du den Soundtrack machen.
Oh ja.
Wie würde das tönen?
Das finde ich super. Also, ich habe mir das schon oft überlegt. Manchmal, wenn ich einen Film schaue, denke ich mir, was wäre das für ein Soundtrack?
Also ich denke so an Psycho und so, da gibt es ja die berühmte, weiß ich was,
Szene
mit der Dusche.
Mit der Giege, der Oberteil von einer Giege dort mit dem Giegenbogen.
Hast du das auch geübt für eine Giegenstunde?
Ja, logisch, das ist etwas vom Ersten, was ich gemacht
habe. Also wo du da mit 6 zum ersten Mal vorspielen
musst. Ja, voll, habe ich gesagt. Jetzt kommt der Soundtrack ich habe Twinkle Twinkle Little Star gespielt damals, aber wenn ich da war, wirklich etwas vom Ersten, was ich
gemacht habe. Aber es wäre eigentlich geil. Eigentlich müsste man das YouTube-Video machen.
Ja, voll, ja. Ding. Horror-Soundtracks sind also wirklich eine Klasse für sich. Ich meine, dort geht es dann wirklich auch so vom musikalischen Weg, eben so, oder es geht halt eben so ins andere, Dissonant oder Jazz. mit dem High, zwei Töne.
Ah ja, da.
Genau. Und das ist, oder, es sind immer zwei Töne und sehr repetitiv und so weiter. Und am Anfang, wenn der High auftaucht, die zwei Einzeltöne. Was ja auch eben, Töne sind auch so wie ein High, der auftaucht oder Töne. Wenn ich jetzt einen Soundtrack für einen Horrorfilm würde machen, was ich sehr oft, eben, ich schaue oft Filme und denke, was würde ich da für einen Soundtrack machen? Erstens mal, ich würde sehr wenig Musik drin tun. Ich würde sehr oft Stille walten lassen, weil das, finde ich, fehlt bei vielen Filmen.
Ja.
Dann probieren sie das Ganze so ein bisschen spannender zu machen, indem sie so ein bisschen einen Rhythmus drin geben. Und ich finde eben, sobald es zu musikalisch wird, wird es auch zu lüpfig irgendwie.
Ja.
Und so absolute Stille ist halt schon fast unschlagbar als Soundtrack.
Unheimliche Stille, ja.
Und nachher richtig eingesetzt. Ein Soundtrack, den ich genial finde, ist zum Beispiel, hast du den neuesten Halloween-Film gesehen?
Nein.
2018 ist ein neuer Halloween-Film rausgekommen, wo alles schlägt, was bisher war.
Ah, ja.
Und absolut genial. Jamie Lee Curtis macht auch mit. Ah. Sie ist jetzt nicht mehr die Hauptfigur, die Jungs, sondern die Grossmutter. Dann gibt es eine Mutter und eine Tochter, die dann so ein bisschen die Hauptfigur ist. Und dann gibt es so ein Dreier-Frauengespann mit so drei starken Frauen, die sich gegen den Michael Myers am Wehren sind. Allgemein genialer Film, aber der Soundtrack, Hammer. Auch dort so ein Generationending, weil der Regisseur vom ursprünglichen Film, der John Carpenter, hat ja damals selber den Soundtrack vom Original gemacht. Das
hat er selber gemacht, ja.
Genau, der hat das selber gemacht. Der hat viele so elektronische Musik produziert, so als Hobby so ein bisschen. Und dann für seine Filme dann die elektronischen Soundtracks gemacht. Darum alles elektronisch bei ihm. Und ich glaube, sein Sohn oder Enkel oder einer von seinen Nachfahren zumindest, irgendeiner Form, hat dann eben den alten Soundtrack kombiniert und dann auch ein paar neue Sachen reingenommen. Unter anderem auch so Tricks wie der Hitchcock. Er hat irgendwie, glaube ich, einen Bassbogen, also zum Kontrabass spielen, hat er über so eine E-Gitarre drüber gezogen und das hat dann so einen extrem krassen Sound gegeben, so einer Stelle, wo es vorher ruhig ist und dann kommt so ein Brumm, so ein Brummen, wo man fast nicht anders machen kann als so.
Ja.
Und dann eben, aber wie er es eingesetzt hat, Stille, dann wieder ein bisschen Musik, dann wieder ein bisschen musikalischer, dann wieder ein bisschen dissonanter, das ist etwas, das würde ich auch so machen.
Da kommt man in den Sinn, ich glaube, es ist nicht sicher, Exorzist oder so, haben Sound gemacht, wo sie irgendwie Bienen in so Trommeln oder Joghurtbecher eingesperrt haben und das dann aufgenommen in
den Trommelsohn. Und dann
ganz krasses Zeug, ja.
Ja, voll.
Müssen wir mal nachgoogeln, welcher Film das war. Aber es gibt irgend so, ich glaube, das war Exorcist, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Ja,
wahrscheinlich schon.
Ja, ich probiere mich kurz, ich bin mich kurz ein fragen, ob ich mich an so einen Sound mag erinnern. Das würde ich nicht machen, weil ich bin Veganer.
Also du hast auch sonst keine, weiß ich was, makabre, morbide oder in deinem Leben?
Nein, gar nicht. Ich esse ja nicht mal Fleisch. Also ich bin das stimmt eigentlich, das ist ein guter Punkt. Für das ich so gerne Horrorfilme schaue, bin ich ja im Alltag eigentlich so alles andere als morbide.
Also makabre. Ein Horrorfilm mit dir würdest du jetzt nicht schauen?
Nein, Mann, das vertrage ich echt nicht.
Was ich absolut nicht vertrage, sind so, da muss ich immer wegschauen, so Operationen, weißt, wenn sie einen irgendwie aufschneiden.
Ich verstehe mich nicht falsch, ich vertrage sehr vieles nicht, aber schaue es, weil es eben lässig ist, nicht zu vertragen.
Ja, ja.
Und dann gibt es eben so die Grenzen von dem Zeug, nein.
Ja.
Ja, Operationen. Ja, mit Operationen jetzt nicht so Mühe.
Nein, ich war ja Filmjournalist, also ich musste Filmkritiker schreiben auch. Und was ich immer Mühe hatte, ist, da ist irgendwie ein wunderschöner Frühlingstag, es ist irgendwie, also wärmer als jetzt und so, wunderschön. Und dann Viertel ab 10 Uhr musst du ins Kino und gehst The Ring oder irgendetwas. Gut, das ist ja dann ein guter Film, aber gehst irgendeinen blöden Horrorfilm schauen, wo du eigentlich gar keine Lust. Du musst beruflich dich dem jetzt aussetzen.
Und das ist noch krass, weil das ist ein Horrorfilm. Ich meine, es ist schon genug blöd, wenn man einen Film schauen muss, den man jetzt nicht so cool findet.
Ja, also wir haben alles Mögliche müssen schauen, aber auch langweilige Filme, aber es sind natürlich auch super spannende. Aber du musst, oder? Also das ist wie zwangsverordnet, musst gehen Film schauen.
Ja, und wenn es noch ein Horrorfilm ist, ist es ja auch wirklich etwas, was so ein bisschen an Substanz geht, oder? Etwas, was einem so ein bisschen quält. Das ist so wie, ich würde jetzt echt nicht gerne beruflich müssen auf eine Achterbahn oder so.
Ja.
Ja, es kann schon noch lässig sein ab und zu, aber eine, wo es einem nur schlecht wird und so, das ist sowieso Folter. Und einen schlechten dann, Horrorfilm schauen für jemanden, der nicht einmal besonders gerne Horrorfilme hat, muss der Horror sein.
Und dann, das ist das Luxusproblem. Es gibt schlimmere Berufe. Es gibt Leute, die wirklich einen Horror erleben, weil sie, weiss ich was, in einem Spital arbeiten.
Richtig,
oder,
richtig, ja.
Oder Notarzt sind oder etwas. Das wollte ich also sicher nicht sagen, dass das nicht ein Traumjob war, aber trotzdem, wenn du dann so 7-8 Filme schaust in der Woche,
ja.
Also irgendwann kommst du einen Realitätsverlust über, dann weißt du nicht mehr, habe ich jetzt das erlebt oder ist das irgendwie in einem Film gewesen? Weil das nimmt dann wie überhand, oder?
Oh, also, wow, ja, das glaube ich.
Und vor allem hast du dann immer, also wenn du dann ins Kino hast, immer Angst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Film etwas Schreckliches passiert, auch nicht nur Horrorfilme, auch sonst, ist ja viel grösser als im wirklichen Leben, oder?
Ja, richtig,
und dann bist du
ja
immer so, grad so, du lebst dann so quasi in dieser Welt rein und du musst immer denken, oh, was stirbt der jetzt oder was passiert?
Ja,
und so.
Genau.
Und das, ja, das ist nicht so gut gewesen und meinem Rücken ist es auch nicht so gut gegangen. Du hockst immer in diesen Plüschsessel rein. Oder?
Ja, verdammt. Ja, ja,
trotzdem vermisse ich natürlich die Zeit, wo man ja quasi als Quote erwerben können.
Die Filme schauen. Ich vermisse das Kino auch extrem. Das ist etwas, also ich glaube, das ist das, was ich am meisten vermisse.
Jetzt?
Ich müsste behaupten, es sei ein Konzert wahrscheinlich, weil sonst nimmt man mich als Musiker nicht ernst. Aber verdammt,
weil ich will ja immer Netflix das Kino. Und so, aber es ist schon nicht das Gleiche, wie wenn
du wieso mit ein paar Kollegen sich treffen und sagen, wir schauen jetzt einen, vor allem eben, ich habe ein paar Kollegen, die auch Horrorfilme gut finden, vor allem das.
Ja.
So ein richtig spannender Film. Ich habe mal so ein Interview mit einem gesehen, der hat gesagt, sein Ziel sei immer gewesen, früher hat man noch geraucht im Kino.
Ja.
Und wenn eine spannende Szene kam, sind alle angespannt und haben sich alle gleichzeitig eine Ziege angezündet. Da hast du so plötzlich gehört, überall im Kino, so, alle anfangen zu rauchen. Und das Gruppenerlebnis, irgendwie, dass du siehst, wie die Leute eben bei einem Film emotional werden. Oder wie alle sich nicht mehr heben vor Lachen. Es gibt so Momente im Film, die einfach so legendär sind, dass du merkst, wie die Gruppen irgendetwas.
Ja.
Wie die jetzt all die gleiche Erfahrung machen gleichzeitig, oder?
Ja, gut, ich bin halt meistens mit anderen Filmkritikern im Raum gehockt, die dann dafür bekannt sind, dass sie immer an der falschen Stelle lachend.
Ah, wirklich?
Oder,
ist das so?
Zeug, ja.
Ah, wieso lachen sie? Weil etwas so
schlecht ist? Weil sie sich dem irgendwie überlegen fühlen und sagen, das wieder und weiß was.
Jetzt kommt der Trope wieder, das Klischee wieder.
Oder, aber, nein, was kommt mir noch in den Sinn? Es hat ja mal noch so ein Festival gegeben, wo ist das gewesen? Ich glaube, in Zürich, im Le Paris, wo sie dann so Filme gezeigt haben. Also es hat ja so Phasen gegeben, 50er, 60er Jahre, wo sie wirklich Angst hatten im Kino, dass jetzt TV ihnen alle Zuschauer wegnimmt. Und dann haben sie sich immer wieder...
Ja.
Also das war so die Ed Wood-Phase gewesen, und
Ed Wood-Seite
wahrscheinlich etwas.
Ja, genau.
So Billig-Horror.
Ja, genau.
Und dann haben sie,
Plan 9.
Haben sie so Filme gegeben wie The Tingler, wo der Gag war, das passiert irgendetwas, kommen irgendwie Monster. Und dann hat sich aber einer ins Kino reingeschlichen, also vom Personal, vom Kinopersonal, und hat Leute mit irgendeiner künstlichen Plastikhand so irgendwie am Rücken
kratzt.
Oh, so. Also, was sie nicht gewusst haben vorher. Und das hat natürlich, also... so.
Oh, ey, Gimmicks. Da ist, glaube ich, das Horror-Genre ist, glaube ich, wirklich dafür bekannt gewesen, für so Gimmicks, oder so irgendwie.
Ja,
oder du hast ein Ende auswählen
oder die Spinne, die von der Decke runterkommt, das Plastik und so Sachen. Oder?
Nein, das wäre gar nicht für mich. Ich wäre draussen auf der Straße innerhalb von ein paar Sekunden. Eine Spinne von der Decke. Vor allem bei so einem Spinnenfilm.
Aber das macht man doch so, wenn man früher gemacht, wenn man so im Horrorfilm mit einem Kollegen war, so,
ja,
und so, oder?
Ja, das gehört schon
dazu. Du bist dazu. Ja gerade irgendwie, ja. Kommt man das so in Sinn,
ja. Dazu. Ja, ich weiss, wir haben mal so einen Spinnenfilm gesehen. Ich weiß nicht mehr, auf Deutsch
hat er... Arachnophobia oder so.
Ja, genau. Auf Deutsch hat er so einen ganz komischen Titel. Arachnophobia ist der englische Titel. Und dort haben wir auch, wir haben die ganze Zeit und einfach so, mitten im Film so angefangen, so über die Schultern krabbeln mit den Händen.
Eben,
und so.
Das macht man
und
dann,
das Zeug ist der Horror. Aber wirklich Spinnen,
das könnte man ja mal an einem Musikkonzert machen, so ein Gag. Also du machst irgendeinen Song über Spinnen.
Ja, voll, aber der Song muss unheimlich sein, man muss schon hure tense sein, so, man muss voll in der Stimmung sein. Das können wir eigentlich machen, so Musikgimmicks. Ja. So mal sich von diesen Filmen inspirieren lassen, oder eben das Ende vom Song darf das Publikum auswählen, oder irgendwie so plötzlich geht hinten dran irgendeine Tür auf, oder Oder hat es nicht Szenen gegeben, wo plötzlich im Publikum jemand gesessen ist und aufgestanden ist und der Mörder war und so? Ich glaube, Szenen, so
Zeug, ah, ja, so Filme, oh, ja.
Und Zeug, wo Sachen in Sitz hinein da haben.
Ja.
So, wo plötzlich so vibriert haben.
Also das hat es ja da einen im Apollo-Kino früher gegeben, Sensor Round hat das geheißen.
Und dort
hast du auch dann irgendwie, wenn dann irgendwie eine gewisse Szene, wenn dann irgendwie beim Erdbeben oder Leute irgendwo, weiß ich was, ein Bergsturz war oder sie sind irgendwie Achterbahn gefahren und das ist so gerüttelt. Und ich weiss noch, bevor sie das Kino dann zugemacht haben, Ende 80er, hat es ja noch so ein Festival gegeben. Mhm. Super geile Indiana Jones Nacht mal erlebt dort. Und dann hat sie dann, glaube ich, auch, wo er nachher dort auf dieser Lore durchs Bergwerk durchsaust.
Ja, ja.
Der Harrison Ford, dann hat sie dann auch das Rrrr und so gemacht. Und so.
Das ist schon cool gewesen. In dem Teil.
Wir wirklich, also, ich weiß nicht, ob es der dritte Film dort schon. Aber wir haben also mindestens zwei. Wir haben alle Back to the Future am Stück gesehen und nachher die Indiana Jones, also am Stück, oder hintereinander in der Nacht. Das ist wirklich cool gewesen. Ja. Wow. Aber jetzt haben wir viel über Film geredet, aber das ist ja, glaube ich, auch eines deiner Lieblingsthemen.
Absolut.
Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was jetzt musikalisch kommt. Weißt du schon irgendetwas über Konzerte und so, wo man dich demnächst sieht? Und
ja, ich habe natürlich noch nicht so viel. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich habe nächsten Monat, ich glaube, ich habe am 24. Juni spiele ich auf der Lützelau. Ja. Für die, die es nicht kennen, ich nehme an, der Podcast hat schweizweite Ausstrahlung.
Ja, ich hoffe weltweit,
Weltweit,
also, das Universum wird es wahrscheinlich, ich hoffe, ein paar Aliens können es auch noch empfangen.
Ja, genau, also einfach mit Untertitel und Babelfisch im Ohr. Mhm. Für die, die aus der Umgebung stammen, die Lützelau ist eine Insel auf dem Zürichsee, da gibt es immer so ein Sommerkonzert. Aha. Dort spiele ich eins am 24. Juni.
Mhm. Wie dann, kommt man dort hin? Mit dem Schiff wahrscheinlich, oder?
Ja, dort wird man abgeholt mit der Fähre, in Gruppen, wird übergefahren.
Ah, cool.
Dann, ich glaube, das Ticket ist, der Fährepreis ist, glaube ich, irgendwie so
ein Fährepreis für die Fähre, das ist
genau, genau. Mhm. Und es wird dann so inbegriffen irgendwie. Ich bin nicht ganz sicher, wie es läuft. Ich werde natürlich auch dort irgendwie mit der Fähre abgeholt.
Du bist jetzt nicht mit den Sänften, also bist oder nein, anders, was ich noch wollte fragen, also man kennt dich jetzt auf der Straße, also
oder? Ja, also bei uns in der Umgebung schon, weil in den lokalen Medien ist natürlich noch viel mehr gekommen als jetzt in den nationalen.
Ja.
Darum bei uns in Rappi und in der Umgebung werde ich recht oft angesprochen. Und da in Zürich,
kommen da blöde Reaktionen?
Nein, bis jetzt nicht. Ja, wobei.
Das sollte schon blöd kommen. Also.
Ja, wobei.
Nicht.
Ein bisschen hoffe ich es eben. Ein bisschen, weißt du, manchmal, ich warte so ein bisschen auf meine erste so ein bisschen schlechte Kritik oder schlechte Reaktion, weil das bedeutet.
Ja, je nachdem, von wem sie kommt, ist es ein Kompliment. Du musst
ja, so irgendwie. Und ich habe das Gefühl, es bedeutet wie. Für mich ist das wie so. Also, ihr müsst jetzt nicht alle auf der Straße auf mich zukommen und mich zusammenschießen oder so. Bitte nicht. Aber für mich so, wenn mal jemand kommt und sagt, ah, du bist mir auf den Sack, dann heisst das wie. Der Bekanntheitsgrad hat die Leute anfangen überschritten, wo einem wohlwollend sind.
Also, weißt, wenn du ihm gleich wärst, wirst du ihm ja nicht auf den Sack
gehen. Oder? Das ist das Coole. Irgendwie will ich das. Ich will schon mal so ein bisschen erleben, dass mal so, eben so Leute, die ich nicht kenne, oder, über mich ablästern oder irgendwie einen Leserbrief schreiben und sagen, bring nicht immer den Aaron im Fernsehen. Das
können wir alles inszenieren. Ich weiß ja, wo du wohnst.
Ja, voll.
Der Käfer macht dort einen Stand mit faulen Eiern und Tomaten.
Ja, voll.
Nein, ich glaube nicht, dass das so kommt. Also ich glaube, du bist da wirklich auf einem guten Weg.
Ja, bis jetzt sind alle noch nett gewesen.
Was?
Bis jetzt sind alle nett gewesen.
Das ja, so. Irgendwann kommt es dann schon. Also du weißt es von allen.
Und grossen... ein bisschen freue ich mich drauf. Es ist so, das heisst dann, dass auch die Leute mich nicht mehr können ignorieren können. Das heisst, mir ist richtig bekannt.
Irgendetwas stört sie. Vielleicht, weil du. Vielleicht, weil sie niedisch sind, oder?
Im Übrigen, ich glaube, man muss sowieso ein bisschen. Also, ich bin gern jemand, wo. Ich mache gerne Sachen, wo die Hälfte der Leute cool findet und die andere Hälfte stören.
Ja.
Ich mache nicht gern. Ich probiere schon radiotägliche Musik zu machen, aber ich will jetzt nicht Musik machen, wo niemandem auf die Nerven geht, weil das bedeutet dann meistens auch, dass es niemand jetzt besonders gut findet. Es ist einfach so Nice-to-have-Musik.
Ja.
So Hintergrund-Playlist-Musik.
Ja.
Ich mache schon auch gern Musik, wo dann so ein bisschen etwas wagt, wo gewisse Leute finden, das ist ein absoluter Volltreffer. Und andere, jedes Mal, wenn sie es hören, finden, Wieso macht er das an dieser Stelle mit der Stimme und so? Ja. Ich mache schon gerne so ein bisschen Zeug,
ja, eben, das macht es ja spannend. Und das heisst ja nicht, das eine schließt ja das andere nicht aus, oder?
Ja, voll.
Also deshalb finde ich es cool, wenn du so die Vielfalt beibehaltest. Aber im Moment bist du, glaube ich, auch sehr sportlich. Heute Morgen mal auf deine Website geschaut, da sieht man dich so im Joggen und so.
Ja, mhm. Ja, voll. Ich meine, in letzter Zeit habe ich nicht so viel Zeit gehabt.
Ja.
Für mich, Joggen ist für mich halt immer wichtig. Einerseits, es ist für mich so ein bisschen der angenehmste Weg, um so ein einigermaßen fit zu bleiben und so. Ich bin nie gerne ins Gym gegangen und so. Ich tue auch nicht so gerne mit anderen Leuten interagieren, außerhalb von der Konzertsituation. Ich bin eben eigentlich nicht so, ich bin nicht so ein geselliger Typ eigentlich. Auf alle Fälle, Joggen ist so etwas Gutes, Einsames, was man machen kann. Und dann kann man so ein bisschen über Zeug nachdenken. Mhm. Man ist dann auch nicht abgelenkt. Das Hirn tut dann einem so Sachen weiterspinnen, die man im Alltag nie weitergesponnen werden. Eben so Songideen, wo im Alltag ist man schnell abgelenkt und schiebt es auf die Seite und dann geht man eine Stunde säckeln und dann bist du einfach gefangen mit dir und deinen Gedanken. Und dann fängt es dann plötzlich an, so sich weiterentwickeln und ich denke, da ist ja doch noch etwas rum bei dem Song. Ich könnte eigentlich an dem Song weiterarbeiten, weil jetzt habe ich eine Idee gehabt, wo ich eben sonst nie drauf gekommen wäre.
Ich bin einfach zu voll im Moment, aber ich sollte auch mal wieder gehen. Ja. tut einem ja gut. Ja. Aber sag jetzt, wenn du sagst, du bist nicht gesellig, was mich noch interessiert, wenn dich jetzt live sieht, bist du dann allein oder hast du eine Band, die dich begleitet?
Im Moment bin ich meistens allein. Mhm. Ich bin aber jetzt so ein Duo-Konzept am machen, so ein am arrangieren. So,
mit wem denn?
Dass wir zu zweit auf der Bühne können. Mhm. Mit Momo Kawazoe. Sie ist, ich habe sie letztens zum ersten Mal getroffen. Sie ist Schlagzeugerin, Produzentin, Multi-Instrumentalistin, wir sind jetzt am Anschauen, wie man meine Songs auf das Zweite so einigermaßen arrangieren, dass sie so ein bisschen gut über die Bühne kommen. Mhm. Vor allem für so Festivals und so ist es gut, wenn man dort nur mit der Gitarre kommt, hat man fast keine Chance gegen das
Es
muss so ein bisschen Wambo haben.
Ich glaube, der Ed Sheeran macht das, der spielt allein im
letzten Jahr. Genau, ja. Teilweise hat er noch so seine Loopstation, damit er wenigstens noch ein paar Layers kann geben.
Mhm. Machst du das auch mit Loops?
Nein, Loops nicht. Mhm. Ich habe das Gefühl, das Ed Sheeran-Ding an einem Konzert, wo viele Leute sind, wo aber alle wegen mir gekommen sind, wo alle gespannt sind, auf was ich jetzt spiele, da kann ich das durchziehen allein.
Aber am Festival
kann ich die Pub-Stimmung ein bisschen erzeugen und da können auch wirklich viele Leute sein, die dann gespannt sind. Mhm. Aber wenn du auf die Bühne kommst und die Leute noch mit dem Rücken zu dir stehen und du anfängst zu spielen und es dann langsam anfangen zu drehen, dann ist es gut, wenn du etwas hast, wenn du ein bisschen Gas geben kannst.
Oh, absolut, ja.
Mhm. Und mit ihr bin ich jetzt am Schauen, dass ich jetzt mal so ein Zweier-Ding machen kann, wo dann so ein bisschen alles inbegriffen ist, was es wirklich braucht. Ab und zu braucht es ein Sinti, ab und zu braucht es ein Schlagzeug, es braucht selten wirklich alles, aber so die essentiellen Sachen im Song, die überkommen müssen, dass wir die bringen können.
Das ist cool, aber jetzt hast du ja die besten Voraussetzungen eigentlich. Also wir hoffen, dass jetzt noch ein paar Lockerungen, aber dann kannst du wirklich weiter durchstarten. Also
ich hoffe es auch. Ich habe das Gefühl, ich bin auch optimistisch, das bin ich zwar immer. Ich bin aber auch noch nie so enttäuscht worden. Und ich habe jetzt wirklich das Gefühl, im Moment könnte wirklich viel passieren. Mhm. Ich habe mir hohe Ziele gesetzt. Ich will natürlich irgendwann auch in die Charts kommen. Ich würde am liebsten irgendwann eine Nummer 1 Hit haben in der Schweiz, was schwierig ist, wenn man englischsprachig singt, aber...
Ja, und dass du irgendwie mal etwas auf Schweizerdeutsch machen oder Hochdeutsch?
Ja, das haben wir auch schon überlegt. Mhm. Ich finde aber, ich habe nicht so einen guten Dialekt für das. Mein Dialekt ist sehr nahe, so am Zürichdeutsch. Ich habe sehr so dunkle Vokale und so. Ich bin auch mit dem Baschi amigs über das am Reden. Er hat mich auch mal gefragt, warum ich nicht schweizerdeutsche Musik mache. Oder? Das fragt er immer Leute, die in der Schweiz englische Musik machen. Mir ist natürlich eben, einerseits eben Englisch ist für mich schon...
Ja, aber es ist für Kinder. Dich nicht so ganz eine Fremdsprache.
Genau, nicht so ganz. Und meine Inspirationen sind halt fast alle so zu 95% englischsprachig. Ja. Oder? Mhm. Und... Eben, ich habe nicht so einen idealen Dialekt. Ich meine, der Baschi zum Beispiel hat so einen guten Dialekt, so einen, den man gut singen kann. Ja. So helle Vokale, alles so... Ich würde singen, ich bringe ein High. Also, das I wäre so... Mhm. Und das klingt dann alles sehr, ja, das klingt dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen komisch, oder? Nicht so hell und schön.
Ja.
Oder Berndeutsch ist ein sehr schöner Dialekt zum Singen, oder?
Mhm.
Zürich West, Patent Ochsner und so, alles Bands, die ich liebe. Oder der Mani Matter. Und die haben alle mega schöne...
Ist Baby Jail auch aus Rappi
gekommen? Baby Jail hat einen Song,
wo Rappers... Tubeltrophy und so
gemacht. Ja, ja, ich glaube, Baby Jail ist nicht... Mhm. Baby Jail ist von Zürich, aber sie haben mal einen Song gehabt,
der
Rapperswil Zürich heisst, also Rapperswil
so,
ZH. Okay.
Mhm.
Also ich, so, ich glaube, mit dem sind sie auch oft eben, sind sie ein Rappi ja. auftreten und so.
Mhm.
Und es war so ein Song, wo es darum geht, das war so in den 80er Jahren, wo so der Osten und die Sowjetunion so ein bisschen die Gefahr war ja. für die Leute und alle Angst hatten vor
dem spitzlosen
Osten. Genau. Und, dann hat Baby Jail den Song gemacht, wo es darum geht, dass immer mehr St. Galler in Zürich sind. Mhm. Überall spitzlos im Osten und so, die St. Galler und so. Und überall gehört so helle Aas und so. Und,
ja.
Und dann,
aber die Rapperswil sind doch, sind wir ehrlich, sind doch gar keine richtigen St. Galler. Die sind ja am
Zürichsee. Ja, ja, ich glaube, Baby Jail macht auch so ein bisschen den Case. Sie sagen nachher, sie wollen Rapperswil zurückerobern. Sie sagen auch, genau.
Stimmt.
Sie sagen, der St. Galler, die St. Galler
stehen schon Ostgebiet zurückerobern.
Ja, genau. Sind jetzt haben Rapperswil eingenommen.
Mhm.
Aber Rapperswil hat natürlich. Zürich hat ja historisch immer probiert,
Rapperswil. Also fühlst du dich mehr wie ein St. Galler denn, oder?
Mhm. Ich fühle mich eben wie ein Rapperswiler. Das ist eben so ein Rapperswil-Ding.
Mhm.
Rappi, ich glaube, Rapperswiler fühlen sich einfach wie Rapperswiler.
Okay.
Mhm. Wir sind ja damals, also die meisten gehen so ein bisschen, sehr viel gehen auf Zürich arbeiten, sehr viel gehen auf Zürich in den Ausgang.
Ja, ich habe mal eine Freundin gehabt in Rappi, ich bin dort immer pendelt, ja.
Ja, so voll. Man kennt so
ein
bisschen Leute aus Zürich, der Dialekt ist praktisch Zürichdeutsch, mehr oder weniger, oder? Und man ist nicht sehr Stadt St. Gallen orientiert. Ich weiß gar nicht, bin ich mal in St. Gallen gewesen überhaupt in meinem Leben? Ich bin schon ein paar Mal gewesen, aber es ist lang gegangen, bis ich überhaupt mal in der Kantonshauptstadt gewesen bin.
Es gibt jetzt böse, St. Gallen bitte weg, also es gibt böse Zungen, die behaupten, dass es St. Gallen gar nicht gibt.
Das ja, voll, Kanton, ja, so wie es. Genau, voll. So wie Amerika gibt es nicht von Zürich West.
Ja, oder Bielefeld gibt es nicht. Ist doch so ein,
okay.
Ja, in Deutschland mal so der Gag gewesen. Ja.
Verdammt, ich kenne jemanden, der von dort kommt, der wahrscheinlich ein Zeichen
verzählt. Das ist fake, kannst, du musst dem nicht glauben.
Wolfgang, verzeih kein Seich. Du kommst von Bielefeld.
Bielefeld gibt es dich, oder? Ist es, ja, genau.
Er ist im Labor entstanden oder so.
Und die haben dann aber irgendwie das lustig gedreht. So, die haben den Spruch daraus gemacht vom Stadtmarketing. Irgendwie, Bielefeld gibt es sehr wohl. Oder wo es alles gibt, was es sonst nicht gibt. Oder irgendwie so. Sie gehen kreativ damit um. Ja,
ja, voll.
Aber mich hat im ersten Mal eine Kollegin gefragt, ob es St. Gallen überhaupt als Stadt gibt. Und dann hat gesagt, doch, ich bin schon da gewesen, ich weiß, dass es
gibt. Oh, ja, hat ein anderes Wappen als der Kanton. Das ist ja auch mega, das ist ja, sonst ist es ja immer oft das Gleiche, aber St. Gallen, das Wappen ist irgend so ein Bär.
Ah ja, und der Kanton ist mit dem Billy und so.
Ja, der Kanton ist mit dem
Fastes. Ja. Gut, aber eben Rappi ist eine Welt für sich, eine spannende Welt.
Ja, es ist ein Land für sich. Es ist so, eben... Da ist der Kanton Schweiz, Kanton St. Gallen, Kanton Zürich. Rapperswil war ja recht lange einfach so ein bisschen eigenständig. Die Zürcher haben es probiert einzunehmen.
Das weiss ich gar nicht.
Sind gescheitert.
Aber also, es wäre eine gute Idee gewesen. Also, es ist eine gute Idee gewesen. Es wäre cool, wenn das jetzt
zu Zürich wäre. Ja, voll. Ja, ich finde auch, es dürfte einfach zu Zürich gehören. Mir ist es eben eigentlich gleich. Weil
aber dann sind die so wie Gallier beim Asterix.
Ja,
so
Gallier
in Dorf, wo man sich nicht einlässt.
Wo du nicht weißt, zu welchem Kanton es eigentlich gehört und so. Und eben letztendlich ist es ein bisschen sein eigener Kanton.
Ja. Aha. Ja, cool. Also, man kennt dich ja jetzt weit über Rappi raus. Und ich glaube, das kann nur noch weiter aufwärts gehen. Ich hoffe das.
Hoffen wir's, ja.
Und ich werde das natürlich mitverfolgen, mit grossem Interesse, weil du gehörst ja quasi zu uns, weiss ich, wie soll ich dem sagen, Balcony TV, Discovery TV Family.
Balcony TV.
Wir sind ja stolz darauf, dass einmal so grosse, wenn auch der Ed Sheeran hat, also nicht bei uns, aber in London, den ersten Auftritt eigentlich, oder einer von seinen allerersten Auftritt mit 15 war bei Balcony TV.
Voll, das habe ich gesehen damals, eben, wo ich bei uns das erste Mal gespielt habe.
Ja.
Da habe ich so ein bisschen geschaut, was so ist, und dann einfach der Ed Sheeran mit seiner kleinen Gitarre damals schon.
Ja.
Balcony TV. Ja.
So geht das, ja.
Balcony TV Alumnus, Balcony TV Familie jetzt. Da bin ich echt stolz drauf, dass ich das von mir behaupten kann. Und jetzt eben Discover TV natürlich
auch. Ja, eben, jetzt machen wir weiter. Und Und kommst wieder mal vorbei spielen. Vielleicht spielst du ja dann noch etwas und so.
Ja, ja gerne, ja. Mhm. Und ich komme unbedingt, vielleicht solo, vielleicht im Duo, ja, wenn das dort schon steht.
Im Duo wäre cool. Du bist ja auch einer von der ersten gewesen, wo man dann auf Discover TV gewesen, wo dort wieder gekommen ist.
Voll, genau. Auch dort. Genau, stimmt. Auch dort bin ich fast so in der ersten Session. Von der ersten Session.
Immer am Anfang dabei.
Das ist so eine coole Stimmung dort. Das kommt nicht so über, wenn man nachher das Video sieht, das ist ein cooles Video, aber die Stimmung sonst auf dem Balkon ist auch so cool. Ja. Dann ist man dort oben.
Ja.
Die anderen Bands sind alle außerhalb von der Kamerareichweite. Jemand spielt, die anderen sind dort am Bierli trinken und ein bisschen drinnen und draussen. Und es ist voll die Partystimmung.
Wir hoffen, das geht bald wieder. Also wir können bald auch wieder mit Slimino Party machen. Letztes Mal haben wir mit den Drohnen noch gefilmt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist noch recht spektakulär.
Ah, wirklich? Ah, nice.
Und aber also ja, ich freue mich auf dich dann demnächst auch wieder. Also entweder dann bei uns oder weiß ich was sonst auf irgendeiner grossen Open-Air-Showbühne oder im Fernsehen. Und so, du hast ja noch einen grossen Fernsehauftritt gehabt jetzt eigentlich, oder?
Also, stimmt, ja, voll. Mein erster grosser Fernsehauftritt. Und ein zweiter ist schon im Kasten, wird dann ausgestrahlt, ja.
Wann kommt also, der?
Der weiß ich noch nicht, wann er kommt. Aber es sollte so in den nächsten paar Wochen sein, Glanz und Gloria, beziehungsweise sie heissen jetzt anders, sie heissen irgendwie Gesichter und Geschichten, SRF. Dort müsst ihr euch achten, ob mein Gesicht irgendwann gesehen. Sie haben mir jetzt noch nicht gesagt, wenn es ausgestrahlt wird. Und vorher habe ich eben als Teil vom Sieg vom MyCock Music Soundcheck habe ich dürfen bei in einer 3-Plus-Sendung auftreten. Music is Life. Das ist so ein bisschen wie ein Sing meinen Song Best-of mit all den Sing meinen Song-Leuten und ich so als Special Guest. Hat es plötzlich geheißen, der hat den MyCock Music Soundcheck gewonnen. Und dann habe ich Young and Hot gespielt auf dem Klavier, einen Song, den ich jetzt dann gleichzeitig gerade noch rausgebracht
habe. War das live gewesen oder eine Aufzeichnung?
Es war eine Aufzeichnung, aber live eingespielt und sie haben das Ganze so ein bisschen wie in einem Durchgang gemacht.
Ja. So wie wir jetzt den Podcast da, oder?
Genau. In einem Durchgang, dass es eigentlich möglichst live eigentlich rüberkommt, wie eine Live-Show eigentlich aufzeichnet, aber falls irgendetwas schief gegangen wäre wenn irgendjemand vom Turm runtergefallen wäre, hätte man noch dann etwas zurechtschneiden.
Dann hättest du einfach deinen Horror-Soundtrack dazu gemacht.
Genau, dann hätte ich gemacht.
Blöder Scherz beiseite, aber also ich glaube, in Zukunft wird nicht viel schief gehen, sondern es wird recht aufwärts gehen und messen vielmal. Ich glaube, wir haben jetzt doch schon länger miteinander geredet. Stunde 20.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Wow,
im Ernst? Ja.
Wo steht das?
Und dort unten siehst du es. 1 Stunde 21. Mega, ja. Mega interessantes Gespräch gewesen. Vielen Dank.
Danke dir vielmals.
Viel Erfolg weiterhin.
Ja, merci vielmals. Danke, dass ihr da seid.